Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht, wisst ihr warum? Die Technik funktioniert heute endlich mal. Letzte Woche am Freitag war es wieder katastrophal und ist heute hingesetzt und alles läuft. Dementsprechend haben wir beide, glaube ich, gute Laune mitgebracht und vor allem unglaublich viele Themen heute.
Ja. Also unfassbar, ja. Ja, uns geht's, glaube ich, beiden gut. Wir sind happy, aber die Themendichte ist heute krass. Also ich glaube, ich saß selten so lange an der Vorbereitung vom Pod. Gar nicht, weil es irgendwie schwer gewesen wäre, sondern einfach, um alles so zu sammeln. Ich bin auch gespannt,
dass man
ob wir durchkommen.
Auch, gell?
Genau, und wir haben irgendwie so viele Teams, so viele Spieler, die wir heute besprechen wollen. Ihr seht ja im Titel auch schon einiges angekündigt. Und ja, es ist wahrscheinlich noch mehr am Ende im Pod. Deswegen, ja, wir hoffen natürlich, ihr habt Spaß. Aber ich saß gestern ungelogen bis 2 Uhr da und habe einfach diese ganzen Stats zusammengetragen, alles rausgesucht, worüber ich reden will mit dir. Und das war eine kurze Nacht dann überraschenderweise.
Ja, das ist einfach aktuell, gibt die NBA das nicht her, dass man sich so auf ein Team fokussiert. Dafür passiert einfach zu viel.
Ja.
Viel zu viele Teams sind spannend, performen richtig, richtig gut. Also wir sprechen heute unter anderem zum Beispiel über die Houston Rockets. Ich glaube, Rockets-Fans freuen sich tierisch, weil wir sprechen nicht so oft über Houston.
Ja.
Wir sprechen über die Orlando Magic. Da habe ich habe reingeschissen. Ich habe gesagt in dem Pod, ich glaube, nach Paolo Banchero gibt's den Downfall. Dann sagt Franz, was für ein Downfall?
Ja, Max, ich bin jetzt Alter, All-Star.
Genau, ich bin jetzt All-Star. Warte mal, wie war der Pod von Björn damals nochmal? Franz wird irgendwann MVP. I got
genau.
you.
Genau. Ja, genau, also richtig. Auf dem besten Weg dahin.
Die Lakers sind zu Hause ungeschlagen. Also es gibt ganz, ganz viele Spieler, die auch einfach gerade eben richtig geil performen. Und da reden wir jetzt nicht über die Superstars, sondern wir reden wirklich so über die Spieler, die ja Rookies sind, jetzt vielleicht im Sophomore Year. Also Starting Five ist dabei, Community-Frage, beste Moment, Spieler der Woche. Also heute kann sich, glaube ich, keiner beschweren, dass ja, wobei es gibt bestimmt wieder, warum redet ihr eigentlich nie über die Phoenix Suns? Warum redet ihr nicht über die Pistons? Ja, Entschuldigung, wir reden in Zukunft über alle 30 Teams, ist in Ordnung.
Nee, ich glaube über Phoenix, die wollen gerade gar nicht, dass über sie geredet wird, weil die haben erst den Julius Randle Game Winner kassiert und jetzt heute Nacht haben sie gegen Orlando verloren. Aber darum geht's auch gleich, um diesen Julius Randle Game Winner unter anderem gegen die Suns. Wir steigen einfach direkt ein mit der Starting Five, Max.
Ja.
Wir fangen so an. Die Cavaliers, du hast es vielleicht mitbekommen, stehen 15-0.
Nee,
kein
ist
Spiel.
Entgangen.
Okay. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen, keine Ahnung.
Ja.
Bisher nicht verloren, sehr, sehr dominant bisher alles. Ihr nächstes Spiel heute Nacht ist gegen Boston. Im NBA Cup, ist es der erste Sieg oder, nee, sorry, ist es die erste Niederlage oder wird es Sieg Nummer 16 für die Cavs? Was schätzt du?
Ich wusste, dass das in der Starting Five mit drankommt, habe ich mir schon fast gedacht. Es ist so schwierig. Wir beide haben, glaube ich, im Patreon-Pod schon mal drüber geredet, dass die Celtics alle Waffen haben, um die Cavs zu besiegen. Also, wenn jemand die Cavs jetzt aktuell aufhalten kann, dann sind es die Boston Celtics. Sie haben die Perimeter-Defense, um Darius Garland und Donovan Mitchell aufzuhalten. Unterm Korb könnte es ein bisschen schwierig werden, weil da sind die Cavs einfach viel, viel stärker als in den letzten beiden Jahren. Evan Mobley und Jared Allen machen dann einen überragenden Job auf dem Flügel. Wird's auch eine Riesenaufgabe für Okoro und Co. da gegen Jason Tatum und Jaylen Brown.
Das ist es eher, ja.
Genau,
ich,
richtig.
Ich finde, die Cavs haben nicht das Personal wirklich, um Tatum und Brown ordentlich aufzuhalten. Das wird schwierig.
Und die Celtics werden, ich sag euch jetzt schon, mindestens 50 Dreier werden die ballern. Ich glaube, es wird die erste knappe Niederlage für die Cleveland Cavaliers und damit ist der Streak. Ich würde mir wünschen, dass sie das gewinnen, weil danach kommen wieder leichtere Gegner. Ich liebe solche Streaks. Ich würde mir wünschen, dass die bis zu 25-0 gehen, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, dass es heute Nacht die erste Niederlage gibt, weil ich glaube, dass die Celtics einfach sehr, sehr gute Waffen haben, um sie offensiv einzudämmen. Und wenn die Celtics offensiv ihre Würfe treffen, dann sind sie einfach ein Powerhouse. Deswegen, stimmst du zu?
Es ist ein sehr guter Call. Du hast eigentlich gute Begründungen geliefert. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir den Cavs Unrecht tun, beziehungsweise sie immer noch irgendwie ein bisschen unterschätzen. Aber sie hatten halt auch noch nicht so einen Gegner wie Boston. Und Boston treffen sie jetzt auch, ich glaube, in den nächsten paar Spielen gleich zweimal. Also das wird schon sehr, sehr hart, diese Streak aufrechtzuerhalten. Und wenn es jetzt nur um heute Abend geht, muss man auch bedenken, Boston hat den NBA Cup schon einmal verloren, Cleveland hat einmal gewonnen und die beiden sind in der gleichen Gruppe. Ja. Das heißt, wenn Boston das jetzt nicht gewinnt heute Nacht, dann ist Boston ja auch raus aus dem NBA Cup safe, weil dann machen es die Cavs.
Richtig.
Und das ist vielleicht auch noch eine extra Motivation. Ich mag dein Dreier-Argument, dass die Celtics gerade, weil sie nicht so gut unter den Korb kommen, weil da eben Mobley und Allen stehen bei den Cavs unter dem Korb. Ich glaube echt, die Celtics ballern 50, 60 Dreier. Und wenn die fallen, dann kannst du mit diesem Volumen einfach nicht mithalten, obwohl die Cavs ja auch gut werfen. Aber ich glaube einfach, dass das Volumen nicht da ist. Ja, machen wir es kurz. Ich gehe auch mit dem Celtics-Win. Und jede Serie reißt auch irgendwann. Es ist auch verdammt schwer, einfach 15-0 oder 16-0 zu gehen, egal gegen welches Team. Also ich finde, bei jedem Spiel gucke ich immer und denke mir, wow, die haben schon wieder gewonnen, selbst wenn das die Jazz sind. Weil das ist einfach schwer, so eine Serie aufrechtzuerhalten. Aber okay, mal gucken, die Leute, die den Pod am Mittwoch erst hören, die haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, direkt nachzugucken und zu schauen, ob wir recht hatten oder nicht. Alright, Max, wir haben einen Startbench-Cut. Welche Schiedsrichterentscheidung der letzten Tage hat dich am meisten getriggert? Nummer eins, der Julius Randle Game Winner, wo erstens nicht ein Offensiv vorgepfiffen wurde und jetzt im Nachhinein rauskam, es war wohl auch ein Schrittfehler.
Ja.
Nummer zwei, Jason Tatum Game Winner, der auch ein Schrittfehler war. Oder Nummer drei, LaMelo Ball Game Winner Freiwürfe, wo es einfach kein Foul war. Es war ein fucking Phantom-Foul.
Ja. Also bei Jason Tatum habe ich mir ganz kurz gedacht, ich wollte mich eigentlich schon seit ein paar Jahren mal wieder am Tanzkurs anmelden. Es war wirklich dick. Ich würde schon, also ich habe natürlich jetzt zu keinem dieser Teams irgendwie einen krassen Bezug. Deswegen kann ich jetzt das gar nicht emotional bewerten, wenn ich jetzt sagen würde, was ich am, also Tatum war halt schon krass offensichtlich bei dem, bei der Slow-Mo. Bei Julius Randle waren es halt gleich zwei Sachen. Und wenn dann halt bei LaMelo Ball, wenn halt kein offensichtliches Foul ist, dann regt das sich natürlich auch auf. Ich überlege gerade als Team, was hätte mich jetzt am meisten aufgeregt? Irgendwie das von Jason Tatum. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Vielleicht ist das auch meine Abneigung als Philly-Fan gegenüber Boston.
Gegen die Celtics.
Genau, richtig. Bei dir werden es eventuell die Bucks sein. Generell muss man sagen, dass das ein letztes, aber es ist cool, dass du die Frage mit reingenommen hast, weil die Fehlentscheidungen, die häufen sich enorm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als Bucks-Fan macht man vielleicht auch so ein bisschen die Augen zu, dass Giannis mit dem Fuß out of bounds stand bei dem letzten Play heute Nacht. Er hat den Ball bekommen.
Oh, nee, ich habe kein Replay gesehen.
Okay, kannst
bei
du dir mal
bei dem Block meinst du?
Nee. Bei dem Angriff, Giannis bringt den Ball nach vorne und gibt den dann weiter an Dame. Dame macht dann den Layup. Und als er den Ball bekommt, Giannis, steht er wirklich, aber so krass auf der Linie. Das wurde halt nicht gecallt.
Okay, weil wahrscheinlich schon alle, das habe ich nicht gesehen,
ja. Ja, genau. Alle haben wahrscheinlich schon einfach Richtung andere Hälfte geguckt. Ich muss sagen, das ist gerade eben sehr, sehr, ja, es sind gerade viele Fehlentscheidungen. Aber ich würde jetzt, keine Ahnung, Julius Randle. Nee, das fand ich jetzt eigentlich, ich gehe mit Tatum. Was nimmst du?
Nein, du Startbench cuttest.
Ach so, stimmt, Startbench cut. Ja. Ich starte Tatum. Ich fand Randle, da ist natürlich das Travel noch dabei gewesen, Offensivfoul. Ich weiß nicht, einige haben sogar gesagt, das war eher ein Flop anstatt ein Offensivfoul.
Ich habe das lange gesagt. Ich habe das sehr lange gesagt, bis ich heute Nacht dann irgendwann noch eine andere Perspektive gesehen habe, von einem Fan aufgenommen. Und da habe ich dann gedacht, er pusht schon sehr in Richtung Okogie. Aber das, schwer zu sagen. Also,
Björn ist so krass into it, das ist so geil.
Ich habe viel geguckt, ein paar Mal. Und ich dachte eigentlich jedes Mal, Okogie floppt, Okogie springt weg.
Ja, ich habe jetzt leider die Szene mit Giannis und LaMelo auch nur einmal gesehen, deswegen fällt mir das schwer so richtig. War das so wirklich
es
gar
war
keine Foul?
Berührung. LaMelo fällt einfach hin. Entweder er rutscht aus oder er lässt sich hinfallen. Es ist keinerlei Berührung von Giannis. Und der Schiedsrichter, der das pfeift, hat nicht mal eine klare Sicht, weil dazwischen steht ein Spieler. Und das interessiert den aber gar nicht. Den Ref, der pfeift es trotzdem.
Da musst du das ja fast starten, eigentlich.
Dann ja, also frag mal mich, das ist bei mir ganz klar. Bei mir ist es der Starter und der Benchplayer.
Björn hat die Frage nur mit reingenommen, um damit
ja, um da mal kurz zu ragen.
Na, okay, pass auf, dann starte ich LaMelo Ball und Giannis. Ich bench Jason Tatum und bei Julius Randle, weil ich immer noch so, ich habe die Szene auch 2-3 Mal angesehen, habe jetzt wahrscheinlich nicht die Perspektive gesehen wie du, habe ich schon auch gedacht, das kann auch ein Flop sein. Cutte ich das. Genau, das ist mein Startbench-Cut.
Ja gut, das wäre ehrlich gesagt auch meine Reihenfolge bei Tatum. Ich will Tatum so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, das Play war ursprünglich für Jaylen Brown. Wenn du guckst, Jaylen kommt eigentlich hoch zum Ball und fällt dann aber hin, aufgrund vom Verteidiger, glaube ich. Und dann muss Tatum sich so ein bisschen, es wirkt so, als müsste er plötzlich umdenken und so, oh fuck, jetzt muss ich den Wurf nehmen. So wirkt das auf mich. Und deswegen, glaube ich, dadurch kamen diese Schritte so zustande. Und an sich hat er ja sicher durch diese Schritte auch keinen Vorteil verschafft, weil er bleibt ja auf der Stelle stehen. Aber ich gebe dir recht, es hat ein bisschen was von Tanzeinlage gehabt. Aber okay. Dann sind wir uns da einig. Und das Randall-Ding, das cutte ich, weil ich da einfach zum einen den Schrittfehler bisher gar nicht gesehen habe. Da habe ich noch kein Replay gesehen. Und das Offensivfoul ist Auslegungssache, meiner Meinung nach.
Ja, alright. Sehe ich genauso.
So. Wir bleiben, oder was heißt wir bleiben? Wir gehen in Richtung Social Media und Social Media Trends. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr connected bei manchen Sachen als ich, weil ich krieg von eigentlich in Deutschland sowieso gar nichts mit.
Gott, und jetzt kommt's.
Auch so in der Welt kriege ich eigentlich wenig so Social Media Trends mit. Was ja,
weil
ist
du
denn,
dir ungefähr 10-mal die Replay anschaust, ob das ein Foul war oder nicht.
Das stimmt. Ich mache lieber Filmstudie über Josh Okogie.
Ja,
also,
genau.
Letzter Internettrend, der an dir vorbeiging, beziehungsweise wo du nur so am Rande kennst vielleicht das Schlagwort und du denkst dir, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Und ich gebe dir mal meins, weil mir das gestern zugetragen wurde und ich wurde mit erstauntem Blick angeguckt, dass ich nicht mal ansatzweise weiß, was das ist oder dass das ein Ding ist gerade. Ich schwör's dir, ich habe 0,0 Ahnung, wer oder was ist Dubai-Schokolade. Und
oh
warum
mein Gott.
Reden Leute darüber? Ich habe es dann gegoogelt für den Podcast und habe gesehen, okay, das ist scheinbar irgendeine bestimmte Schokolade mit irgendeiner Pistaziencreme dazu.
Ja.
Und alle gehen da drauf gerade ab. Ich habe diese Worte Dubai-Schokolade bis gestern Nacht noch nicht einmal in meinem Leben gehört. Und was geht an dir vielleicht vorbei? Beziehungsweise was ist etwas, wo du sagst, ey, das check ich einfach nicht, Internet-Trendmäßig?
Ja, das muss ich jetzt erstmal überlegen. Also erstmal zur Dubai-Schokolade. Was für ein Blödsinn. Irgendeine Schokolade wird für mehrere $100 verkauft. Ist nicht mal irgendetwas Besonderes. Wird hier wirklich mit rübergenommen und dann im europäischen Raum reingestellt bei eBay Kleinanzeigen für 300-400 €.
Wow. Klar, krass.
Man kennt, also ich schenke Björn auch zu Weihnachten, kriegt der Post von mir, ist die Dubai-Schokolade drin, sag ich, hä, 400 €? Was ist los, Mann?
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich so ein bisschen an den NFT-Hype, wo jeder irgendwie so ein Bild hatte von einem Bored Ape und sowas. Und dann haben die Leute gesagt, ja, der ist 100.000 wert, weil der liegt auf der Blockchain und der gehört ja nur mir. Und ein paar Jahre später so, ja, dein Bored Ape ist einfach ein JPEG. So, wir haben es dir damals gesagt und wir sagen es dir heute, das ist ein JPEG. Und genauso kommt es mir vor bei dieser Dubai-Schokolade. Und irgendwann wird einer sagen, ey, warte mal, das ist einfach eine Tafel Schokolade, was willst du von mir? Ich zeige dir 500 €. Und dann ist der Markt wieder tot.
So wird es auch wirklich sein. NFT ist echt ein gutes Ding, weil das ist damals an mir jetzt nicht vorübergegangen. Ich habe das auch schon verstanden, aber ich habe den Hype nie verstanden. Also da gab es auch, wie hieß denn nochmal diese Seite, wo du auch die NBA Szenen picken konntest, zum Beispiel ein LeBron-Layup so.
Hieß es Topshot oder so?
Topshot, genau, Topshot, richtig.
Ja, stimmt, das war auch. Ey, da konntest du dir die NBA-Highlights kaufen. Like, what
ey, da
fuck?
War ein Monat lang, 2 Monate lang, war der krasseste Hype, ey.
Ja.
Wenn du einen LeBron-Dunk gezogen hast, weiß ich nicht, war der 50.000 wert.
Ja.
So, ey, was zur Hölle?
Leute, das Video ist auf YouTube, habe ich mir immer gedacht.
Genau. Also, ich habe es nie verstanden, warum ist denn jetzt, also was kann ich damit machen? Also was ist daran besonders? So, das ist ja jetzt keine Sammelkarte.
Ja.
Das verstehe ich, wenn es eine Sammelkarte ist mit einer Unterschrift. Wie du gesagt hast, das ist eine Szene, kann ich auch auf YouTube gehen, dann kann ich mir die auch abspielen.
Ja.
Das habe ich tatsächlich nie verstanden, warum dann auch manche Szenen so einen krassen Wert hatten.
Ja, doch, also ich kann es insofern schon erklären. Du musst es dir denken, wie es gibt 1 Million Kopien der Mona Lisa, aber es gibt halt nur eine Mona Lisa, die im Louvre hängt. Und genauso haben die das halt gemacht. So, ey, guck mal, klar, dieses Play gibt's überall, aber quasi das One of One wirklich einmal lizenzierte, das ist der Clip von diesem Dunk. Den konntest du halt dann da kaufen scheinbar, wenn ich das noch richtig weiß. Aber am Ende des Tages denke ich mir, ja, aber du kannst ja mit dem Dunk dann nichts machen. Du kannst ja nicht sagen, ich verbiete jetzt die Distribution dieses Dunks.
Ja,
dann genau, hättest du ja in irgendeiner Weise einen Wert.
Es wäre krass.
Wenn mir die Mona Lisa gehört, dann kann ich sagen, ey, ich will keine Kopien oder ich will nicht dies und das. Dann kann ich das irgendwie, glaube ich, regeln. Aber bei so einem Video, ja, das ist eigentlich bescheuert, ne?
Also beschreibe das Jahr 2024. Ich habe mir einen Dunk von LeBron gekauft für 20.000 und eine Dubai-Schokolade für 400. Das war mein Investment die letzten Wochen und Monate. Ich überlege gerade, gab es noch irgendeinen Trend in diesem Jahr auch, der an mir vorbeiging? Es muss auch sagen, Social Media ist auch mittlerweile so kurzweilig, dass manche Trends ja auch wirklich nur 3-4 Wochen gehen, dann ist es schon wieder weg und dann kommt schon wieder der nächste Trend. Auf TikTok gab es bestimmt wieder einige Trends, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist das? Mir fällt aber gerade eben nichts ein, obwohl ich ganz bestimmt einige kenne, wo ich mir dachte, was zur Hölle ist das? Aber mir fällt gerade nichts ein.
Okay, ja, ich kann leider auch nicht helfen, weil ich werde wahrscheinlich nicht mal die Schlagworte dafür kennen. Aber ich habe eine Idee, du könntest ja mal bei eurem Rookie vorbeischauen, Jared McCain. Weil wenn jemand tapped in ist bei der Social Media Crowd, dann ist es auf jeden Fall Jared McCain mit seinen TikTok-Tänzen. Kannst du dir mal angucken, was
und worüber er... Und Videotitel bringt er auch on point.
Ja, kannst du mal gucken, worüber er so redet. Ja. Okay, nächste Frage. Du musst einen NBA-Trash-Trip machen. Also das Team darf nicht geil sein. Das ist erstmal deine erste Auslegungssache. Dein Team muss schlecht sein, zu dem du gehst. Ich lege da jetzt Detroit mit rein, weil Detroit einfach so gut funktioniert, weil es auch keine besonders beliebte Stadt ist. Aber Detroit steht eigentlich gerade in der Tabelle ganz geil. Ich gebe dir folgende Trips, okay? Du musst aus 3 auswählen.
Ah, okay.
Entweder du gehst nach Detroit und hast dort geile Gegner in Clippers, Celtics, Nuggets, Nets.
Mhm.
Okay?
Ja.
Oder du gehst nach Utah, hast dort auch geile Gegner, Lakers, Thunder, Rockets. Oder Nummer 3, und das ist für mich der Endgegner, du gehst nach Toronto und guckst Toronto gegen die Wizards und gegen Philly. Also back-to-back Washington und dann Philly. Mehr Tabellenkeller.
Sagst du 3-mal gegen Trash-Teams.
Ja, genau.
Also.
Mehr Tabellenkeller geht gerade nicht. Aber bedenke, bei deinem Toronto-Trip hast du zumindest Toronto als Stadt. Und Toronto als Stadt ist halt 100-mal geiler als Salt Lake City und Detroit wahrscheinlich.
Ich habe eine Frage. Warum ist Philly nicht mit dabei in der Auswahl? Das musst du mir jetzt erklären. Ey, Leute, ihr lacht. Philly steht bei 2-11. Die sind letzter in der Conference.
Philly ist so abartig schlecht. Da reden wir ja später drüber.
Nee, tun wir nicht.
Nee, aber das ist Wahnsinn, wie schlecht die gerade sind. Ja, also ich habe Philly aber raus, weil ich dachte, Philly wird im Laufe der Saison sich wahrscheinlich ein bisschen wieder fangen.
Ja, ein Scheiß werden die.
Okay.
Nein, also pass auf, wenn es um die Spielerqualität geht, würde ich natürlich die Pistons wählen, weil du hast dort einfach Kate Cunningham, Jaden Ivey, du hast einfach erfahrene Spieler, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin von Tobias Harris und Tim Hardaway Jr., aber ich mag zum Beispiel Fontecchio, Jalen Duren und so weiter und so fort. Wenn es um die Stadt geht, dann ist sicherlich Toronto. Also vor allen Dingen, wenn man auch einen Trip macht mit mehreren, ich glaube, dann ist Toronto fast mit das Schönste. Ich glaube, du kriegst richtig geile Tickets, richtig geile Plätze. Es ist nicht teuer. Ich glaube, da kannst du für vielleicht 100 bis 150 Dollar kannst du in der Einser-Sektion, also im Mittelrang unten sitzen. Und ich glaube, dass das für viele einfach ein geiles Erlebnis ist, als dass du dann irgendwie sagst, okay, ich sitze dann irgendwie im Oberrang. Und klar, Detroit, ich habe aktuell die Preise nicht im Kopf. Früher waren die Pistons auch super billig, sind jetzt vielleicht ein bisschen teurer geworden. Was war der dritte nochmal? Wir hatten Detroit.
Utah gegen die Lakers, Thunder und Rockets.
Utah ist halt, da jucken mich die Spieler nicht, da juckt mich die Stadt nicht. Nee, dann würde ich, also wenn ich jetzt einen Startbench-Cut machen würde, dann wär's Detroit und dann dahinter die... ich war noch, gibt es in Utah irgendwas Tolles? Nee.
Ich war in Salt Lake City in Utah und das war eigentlich
ja, zum All-Star-Wochenende hast du ja nichts mitbekommen,
cool.
Oder? Okay.
Ja, ich war jetzt nicht jeden Tag in der Stadt irgendwie unterwegs, aber ich fand's doch, wir waren schon da halt um die Arena herum. Das Geile ist halt in Utah ist die Landschaft. Also quasi, wenn du aus Salt Lake City rausfährst, du kannst halt in die Berge und da bist du halt wirklich in einer Landschaft, die du sonst eigentlich nirgendwo siehst. Aber ja, es ist wahrscheinlich, also ich gebe dir recht, von den Spielern her interessiert mich Utah auf jeden Fall am allerwenigsten. Das würde mir gar nichts geben. Ich schwanke auch zwischen Detroit und Toronto. Detroit ist auf jeden Fall billig, aber Detroit hat das Problem, dass halt die Stadt wirklich, glaube ich, so gut wie gar nichts hergibt.
Ja.
Was machst du eine Woche in Detroit? Ist wirklich die Frage, weil du hast ja selbst bei den 4 Spielen-Trips, den ich dir gerade gesagt habe, du hast immer einen Off-Day. Und hat man einen Off-Day in Detroit? Also was machst du denn dann?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist halt nicht so geil. Und in Toronto, ja, der Trip wäre Wizards-Philly. Aber dafür hast du halt auch Toronto. Und Toronto ist schon eine geile Metropole halt.
Ja, ich würde auch sagen, Toronto. Also Detroit würde ich wahrscheinlich bloß machen, wenn ich weiß, 4 Tage, 3 Spiele, ein Off-Day. Dann würde ich sagen, okay.
Okay.
Genauso. Aber ansonsten, ja, Toronto ist, glaube ich, dann schon das Schönste, wenn man einen Community-Trip macht, ja.
Ja.
Und ich war selber noch nie in Toronto. Ich hoffe, dass ich das jetzt dann mal irgendwann auch mal hinkriege. Weil
lohnt
du bist ja
krass.
Am Schwärmen ohne Ende. Und alle anderen auch. Ja. Ich habe noch nie irgendjemanden gehört, der gesagt hat, Toronto ist aber scheiße.
Nein, Toronto ist das New York von Kanada.
Ja.
Einfach nur sicherer noch, bisschen sauberer. Also Toronto kann wirklich was. Ich
New York
voll gerne
geil.
In Toronto. Ja, New York in sicher. So.
Ja, New York
aber,
in sicher.
Ne, Manhattan ist auch sicher, aber es ist einfach ein bisschen anderer Vibe noch in Toronto, würde ich sagen. Okay, also letzte Frage von mir. Eine vor der Supporter-Frage und ich habe die jetzt einfach mal geklaut von Siebes. Deutscher All-Star oder deutscher Champion? Was ist wahrscheinlicher?
Deutscher All-Star oder Ach so, dass einer in der NBA jetzt quasi All-Star wird oder Champion mit seinem
genau.
Team?
Ja.
Gut, das ist natürlich aktuell. Also deutscher All-Star ist schon man kann es ja schon fast riechen.
Yeah.
Der Herbstbjörn wird sagen, ich rieche die Blätter. Nein, deutscher All. Weil deutscher Champion, lass mal durchgehen. Also Daniel Theis bei den Pelicans sehe ich überhaupt nicht. Franz mit den Orlando Magic, das wird auch einfach noch ein bisschen dauern. Tristan, Mo, die sind ja auch alle bei den Magic. Dann hast du Maxi bei den Mavs. Und die Mavs sehen halt aktuell, auch wenn ich das, was sie aktuell zeigen, nicht automatisch ummünzen möchte auf die Playoffs. Ich glaube, die sind in den Playoffs trotzdem gefährlich. Aber weiß nicht, ob die Mavs dieses Jahr die Power haben und die Qualität und vor allen Dingen auch den Luka, den es bräuchte, um den Titel zu gewinnen.
Ja.
Wen haben wir noch? Dennis bei den Nets. Ja gut, da brauchst du gar nicht. Nee, All-Star. Also echt, Dennis hat ein paar Wochen am Anfang gespielt wie ein All-Star. Und Franz aktuell, also drückt sich auf. Also muss aktuell wirklich darüber diskutieren, ob Franz nicht All-Star werden muss. Nicht, ob er werden kann, sondern ob er werden muss. Deswegen deutscher All-Star. Genau. Wo hat Siebes die Frage gestellt? Weil ich habe es gar nicht. Ich schaue den in seinen Insta-Stories immer. Hatte die dort?
Nein. Das war bei Undrafted in der ersten oder zweiten Folge.
Ja, okay. Also deutscher All-Star.
Okay, ich werfe noch einen Underdog-Pick rein, den du jetzt gerade nicht erwähnt hast. Was mit Hoop-Porty?
Hoop-Porty
bei New York. Ey, hat neulich 30 Minuten bekommen auch.
Stimmt,
also
ja.
Und auch wenn er 0 Minuten spielt, der wäre dann NBA-Champion.
Ja, ich muss sagen, dass New York nicht mehr das krasse Standing bei mir hat wie vor der Saison. Also immer noch auf jeden Fall im Eastern-Contender-Bereich. Aber ich bin mir jetzt gerade zum Beispiel nicht sicher, ob die eine Serie gegen die Cavs gewinnen würden. Weil, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber Cavs sind halt auch 15-0. Also ist jetzt nicht so, dass die Cavs die letzten
richtig.
Lappen sind. Aber die Offensive, also gerade Towns, funktioniert halt sehr, sehr gut.
Das wäre natürlich Fallon Mobley und Jared Allen kacke, weil die ja sonst, die haben halt weniger Impact, weil sie ja die ganze Zeit unterm Korb auch teilweise verteidigen.
Also du meinst, dass sie nicht so draußen an der Dreierlinie viel verteidigen.
Ja, genau, wobei Evan Mobley das schon auch
Mobley kann.
Mobley kann
das schon,
genau,
ja.
Genau, richtig, ja.
Okay, du gehst mit deutscher All-Star, aber.
Ja, ich gehe mit deutscher All-Star. Also es wäre jetzt krass, wenn Hoop-Porty im ersten Jahr alle Center verletzen sich, er ist plötzlich Starter und gewinnt mit den Knicks die Championship. Also das wäre eine krasse Story, aber da glaube ich eher daran, dass Franz All-Star wird.
Okay, aber wie gesagt, er wäre auch NBA-Champion, wenn er 0 Minuten spielt. Also
das
mir geht einfach nur darum, ist jemand Champion am Ende als Deutscher oder ist jemand All-Star?
Ja.
Okay, letzte Frage ist die Supporter-Frage, kommt von Nico bei Patreon. Da könnt ihr immer jeden Dienstag die Folge schon einen Tag vorher hören, werbefrei. Und ihr bekommt am Samstag immer noch eine Supporter-Folge mit dazu, wo wir alle eure Fragen beantworten. Macht immer unglaublich viel Bock, auch die Supporter-Folge aufzunehmen und rauszuhauen. Deswegen, wenn ihr vorbeischauen wollt, über 1000 Leute sind schon Patronen, schaut gerne vorbei. lohnt sich unserer Meinung nach und ist eine geile Community dort. Deswegen schaut gerne vorbei, ist immer unten verlinkt, patreon.com/das5.Viertel.
Einfach immer wenig Fragen, waren bloß letztes Mal 80 Fragen.
Ja, 80 Fragen war crazy. Okay, ja. Nächste Frage, also die Frage von Nico. Und die baut darauf so ein bisschen auf. Glaubt ihr, Franz könnte jemals seine richtige Number One Option sein? Weil jetzt aktuell ist es halt nur, weil Banchero nicht da ist. Wenn Banchero wiederkommt, habe ich heute auch in meinem Video gesagt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich das Kräfteverhältnis wieder ein bisschen angleichen muss, weil Banchero halt eigentlich jetzt schon die Nummer Eins war in diesem Team, muss man ganz klar so sagen.
Mhm. Das ist gerade eben sehr schwer zu beantworten, weil die letzten 6 Spiele hat er so gut gespielt und hat diese Verantwortung wirklich übernommen. Und ich habe mir auch heute nochmal ganz, ganz viele Szenen von ihm angesehen. Und diese Flexibilität, die Franz mitbringt, ist unfassbar. Er ist einer der besten Driver in der Liga. Sein Fastbreak-Game ist nach wie vor bärenstark. Was er mit seinem Stepback gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Ey, vor 3 Monaten habe ich noch darüber geredet, dass sein Wurf ugly aussieht. Plötzlich zündet er dir ein Stepback nach dem anderen ins Gesicht. Er funktioniert Offball mega gut. Ich glaube trotz allem, dass Franz die beste zweite Option ist, die man haben kann. Ich glaube, dass es besser wäre, wenn jemand anders wirklich die klare Number One Option ist und Franz ist dann der Sidekick. Weil ich glaube einfach, dass er das kann, aber es tut ihm gerade so gut, dass er mal gezwungen wird, die Nummer Eins Option zu sein.
Ja.
Ich glaube, er kann das über einen Stretch. Ich glaube aber, wenn es in die Playoffs gehen würde, dann sehe ich Franz, obwohl ich ihn wirklich liebe, eher als zweite Option als erste Option. Also wirklich auf die Playoffs gedacht, ja.
Ja, ja, klar. Also jetzt in den letzten 6 Spielen, alle ohne Banchero, ist Franz übrigens bei 28 Punkten im Schnitt, 6 Rebounds, 6 Assists, 1,5 Steals auch und trifft 46% aus dem Feld, 33% von der Dreierlinie bei sehr hohem Volumen, muss man sagen. Und er trifft seine Freiwürfe bei 87%. Also das sind wirklich All-Star-Zahlen, die er gerade auflegt. Wurde jetzt auch zum Eastern Conference Player of the Week gewählt. Also der liefert gerade wirklich sehr, sehr stark. Ich würde auch sagen, wenn ich die Frage gestellt bekomme, mein ursprünglicher Take zu Franz war ja mal MVP. dabei halte ich auch fest. Nee, aber
das wäre so krass.
Für die ferne Zukunft. Nein, aber ich glaube, so wie er jetzt gerade spielt oder wenn ich mir jetzt gerade angucke, dann bin ich bei dir. Also für so ein Team wie Orlando, das jetzt noch keine Championship-Ambitionen hat, reicht es vollkommen. Da könnte er auch die erste Option von dem Team sein. So ein defensiv starkes Team, er ist die Nummer 1 Option. Ich glaube, das würde funktionieren, dass die trotzdem erfolgreich sind. Aber wenn es jetzt darum geht, dass wir hier wirklich vielleicht mal eine Meisterschaft gewinnen wollen, dann glaube ich auch, dass er vielleicht am besten in so einer Klay-Thompson-Rolle aufgehoben ist. Mhm. Und ich meine Prime Klay-Thompson, ich meine wirklich den zweitbesten Spieler der Warriors auf dem Feld neben Steph. Ich sage auch nicht, dass Banchero dann die passende Eins dazu wäre. Ich glaube, er bräuchte eine andere erste Option, die vielleicht spielerisch nicht ganz so nah bei dem ist, was Franz macht. Aber Franz von der Defense und vom Scoring her, von der Länge, von der Fastbreak-Stärke, ich glaube echt, er könnte bei einem Championship-Team irgendwann mal die Nummer 2 sein. Und das wäre schon ein Riesenschritt. Und mein ursprünglicher Take, wie gesagt, mit MVP, das ist so meine utopische Hoffnung, die ich natürlich irgendwo trotzdem weiterhin habe. Aber realistisch nach den ersten 3 NBA-Jahren, die wir jetzt von ihm gesehen haben, also Nummer 2 Option bei einem Contender, kann ich auf jeden Fall sehen bei Franz.
Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das erinnert mich ein bisschen an die Jason Tatum und Jaylen Brown Dynamik, die wir vor ein paar Jahren hatten. Da wurde auch so viel darüber diskutiert. Können zwei so ähnliche Spielertypen nebeneinander überhaupt gewinnen, existieren? Und jetzt habe ich die Diskussion auch schon so ein bisschen mitbekommen, aber die sind jetzt gerade im dritten Jahr. Die haben jetzt eine Playoff-Serie gemeinsam gespielt und jetzt hältst du natürlich erstmal an denen fest. Das Shooting ist gerade eben ein Problem bei den Orlando Magic. Einfach Jalen Suggs hat ein richtig krasses Shooting-Slump. So. Eigentlich treffen generell eigentlich. Caldwell Pope trifft den Dreier auch nicht gut. Mo und Franz treffen gerade, glaube ich, als Einzige über 40% in den letzten 6 Spielen. Jetzt auf die letzten 6 Spiele gemünzt.
Yeah.
Und Playmaking ist natürlich auch immer noch irgendwo ein Thema. Aber das haben wir jetzt auch schon irgendwie 100-mal durchgekaut. Ja, um die Frage zu beantworten. Wir beide sagen oder sind wir doch bei der Frage? Ey, wir kommen rein.
Wir sind bei Nummer 1 Option. Kann ja irgendwann eine Nummer 1 Option sein. Also ich sag ja, bei einem Team, was keine Championship-Ambitionen direkt hat. Aber zum Beispiel jetzt Franz bei den Mavs. kann ich ihn mir vorstellen als zweite Option neben Luca, ja. Kann ich, ja. Wenn das Team noch, wenn kein Kyrie natürlich da wäre, kann ich mir schon vorstellen. Wäre vielleicht in dieser Saison noch ein Schritt zu groß, aber in der nächsten Saison, in der übernächsten Saison, Franz ist noch so jung. Ja. Er ist ganz am Anfang seiner Karriere. Wenn der in Jahr 5 die zweite Option wäre bei einem Contender, das würde mich nicht überraschen. Echt nicht.
Stellt dir mal Franz bei den Mavs vor. Franz Hintner, defensiv der Block von Lively, dann kommt der Pass zu Luca, Franz sprintet nach vorne, steht schon unterm Korb und Luca erstmal ganz entspannt, gechillt, dribbelt nach vorne.
Ich dachte jetzt, er passt den Ball vor und Franz Eurostep und dankt ihn über irgendeinen
Dickmann. Das wäre das Wunsch-Szenario, aber Luca macht schon auch das Spiel manchmal sehr, sehr langsam. Das gefällt mir auch bei den Magic gerade. Die wissen schon, ey, wir müssen über unsere Defense in die Offense kommen, weil die Offense ist jetzt nach wie vor nicht irgendwie Creme de la Creme, aber ihre Defense ist halt unfassbar gut. In den letzten 6 Spielen hatten die, glaube ich, ein 95er Defensive Rating.
Wollen wir dann einfach schnell in die Magic rein transitionen? Jetzt sind wir eh schon so krass da. Okay.
Transitionen, alle Anglizismen, hey, das sind
alle
schon
Anglizismen
komplett,
sind
stehen
da.
Auf den Stühlen.
Okay, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe meine ganze Research gestern so zwischen 11 und 2 Uhr nachts gemacht, deswegen die ganzen Werte, das kann sein, dass die jetzt immer so um ein,
das
zwei Sachen verschoben sind.
Ja.
Genau, nur damit die Hörer Bescheid wissen. Also, die Magic stand heute Tabellenplatz Nummer 3 im Osten, Offensiv-Rating Nummer 25, ja, das ist wirklich Trash, aber Defense-Rating Nummer 2 in der ganzen Liga, was ihnen auch das siebtbeste Net-Rating gibt. Sie haben die letzten 5 Spiele in Folge gewonnen, wirklich brutale Defense, du hast es angesprochen, also da waren sie auch die beste Defense der ganzen NBA und was man vielleicht erwähnen sollte, ist, dass sie jetzt da nicht unbedingt die stärksten Gegner geschlagen haben. Also es war New Orleans, die extrem verletzt sind, Washington sind, Charlotte, Indiana, die inkonstant sind und Philly, die gerade auch nichts gebacken bekommen. Also es waren jetzt nicht die stärksten Gegner, aber wie wir so oft sagen, du kannst halt nur spielen, wer vor dir ist. Du kannst nur deinen Spielplan spielen. Und dafür, dass sie da jetzt ohne Banchero auflaufen, sehe ich das ein bisschen ähnlich wie bei den Cavs. Ey, gewinn erstmal 5-6 in Folge. Mhm. Weißt du, mach das erstmal. Da gehört eine Menge dazu. Und ich finde das geil. Wie gesagt, Franz spielt wie ein All-Star. Sie killen halt komplett durch ihre Defense, haben wirklich nicht die beste Offense. Also sie haben das schlechteste Dreier-Shooting der ganzen Liga. Sie sind beim Playmaking Platz 23 mit den Assists. Die Offense ist wirklich scheiße. Da kann man auch schlecht schönreden. Aber ja, sie kommen halt voll über die Defense, sie kommen voll über ihre Fastbreaks. Das ist so der Stil der Stil, der Spielstil von den Magic, würde ich sagen.
Die Offense ist schon immer noch sehr, sehr ruppig, würde ich es einfach mal benennen. Ja, also ich habe auch jetzt gerade nochmal die letzten 6 Spiele offen. Es ist halt ganz gut, dass dieses Team sich halt gegenseitig so super ergänzt. Also Bitadze ist hinten eine Bank, vorne trifft er hochprozentig. Das Umschaltspiel durch ihn funktioniert auch super gut. Und Jonathan Isaac ist einer der besten Verteidiger, den wir auch immer und immer wieder loben. Wir reden heute übrigens über Dyson Daniels, bevor ihr uns noch 3 Wochen auf den Sack geht.
Hey, ich wäre uns heute auf den Sack gegangen, wenn wir heute nicht mal ein großes Segment über den haben.
Der hatte heute Nacht nur bloß 0 Steals, aber 4 Blocks.
Ja, und vor allem den Game-Saving-Block gegen De'Aaron Fox, der eigentlich gerade 50 Punkte in jedem Spiel droppt, aber Dyson Daniels blockt ihn natürlich beim Game-Winner.
Ja, wir müssen echt mal schauen,
Dyson ist ein Monster.
Ob wir das heute hinkriegen, Dyson Daniels Depoy, ob er diesen Spot im Titel, ob er den irgendwie für sich beanspruchen kann. Weil die Frage, die kommt echt sehr, sehr viel. Aber kommen wir später dazu. Björn hat es eigentlich gesagt, Dreier-Shooting ist eine absolute Katastrophe. Also das wirklich plus Franz und Modi aktuell in den letzten Spielen da konstant treffen. Ansonsten ganz, ganz viele Abschlüsse am Korb, unterm Korb. Was mir bei Franz übrigens auch sehr, sehr gut gefällt. Franz ist jetzt nicht mehr in dieser Phase, wo du weißt, er muss wirklich immer unter den Korb, sondern auch die Pull-Up-Jumper, die Floater. Es ist einfach, der ist gerade richtig locked in. Mo hat ein schönes Zitat rausgehauen. Ich habe es vorhin wieder auf Insta gesehen. So, es überrascht mich eigentlich bei Franz gar nichts mehr. Ja. Also es ist einfach vom Skill-Level her, ist es mittlerweile so fortgeschritten. Die Court-Vision, das Playmaking, seine Pässe sind super präzise. Und deswegen, manchmal ist so eine Verletzung, auch wenn ich Paolo Banchero natürlich eine schnelle Genesung wünsche, kann es auch manchmal auch einfach Glück im Unglück sein, dass Franz vielleicht genau jetzt den Leap macht, weil er eben diese Usage bekommt. Anthony Black möchte ich noch loben, der boah, von dem habe ich letztes Jahr echt nicht viel gehalten. Der sieht jetzt wieder viel, viel besser aus. Ja. Und Tristan hat keine guten Quoten. Da möchte ich aber für ihn mal ein bisschen eine Lanze brechen, dass er den Ball ganz gut laufen lässt und gute Pässe spielt. Als Rookie auch. Der spielt in den letzten 6 Spielen 26 Minuten, Leute. Stellt euch mal vor, ihr seid Tristan. Kommst du rein und denkst so, ja, guck ich mal, ob ich überhaupt ein paar Minuten bekomme. Plötzlich sind alle verletzt und dann sagt Jamal Mosley, ja, Tristan, übrigens, du bist jetzt Starter. Und er ist Starter. Also, es ist schon, die Magic machen einfach Bock. Wendell Carter Jr. fehlt, Paolo Banchero fehlt. Und wenn die beiden zurückkommen, dann sieht das Ganze auch noch mal ein Ticken besser aus. Genau.
Was ich noch ergänzen will, also einmal, ich gebe dir mit Anthony Black rechts und auch mit Tristan. Bei Tristan müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Aber ich finde, also die Quoten sind wirklich schwach. Das ist ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil er wirkt eigentlich okay auf dem Feld. Also wenn ich mir die Spiele angucke und ich habe auch Magic-Spiele wirklich in voller Länge und so auch schon gesehen mit ihm als Starter. Ich finde nicht, dass er da irgendwie untergeht. Ich finde, er macht immer einen soliden Job als Defender. Er lässt den Ball gut laufen, wie du sagst. Er hat immer mal ein paar Assists mit dabei. Gestern Nacht auch. Ich war gerade überrascht, weil ich habe, glaube ich, gesehen, dass er 0 Assists hatte im Spiel gestern. Oder ist
das 5, 6. Gegen die Suns hat er, glaube ich, 6 Assists. Okay, dann richtig geile.
Okay, gut, weil dann ist es hier bei Basketball Reference noch nicht aktualisiert, weil da war das letzte Spiel, hat er 0 Assists und ich dachte mir, hä, das kann doch nicht sein. Nee, ich fand nämlich auch, der hatte richtig geile Assists von dem, was ich heute Nacht gesehen habe. Was ich noch erwähnen wollte, ist die Teamchemie, die Chemistry bei diesem Team. Macht das Bock zu gucken. Also wirklich bei so jungen Teams ist es ja oft, dass die alle irgendwie halt wenig Laster irgendwie mit sich rumschleppen in der Liga, sondern die sind einfach alle happy, dass sie überhaupt da sind und dass sie so erfolgreich spielen. Und es gab eine Sequenz, das war in einem dieser Spiele jetzt ohne Banchero, und da nimmt Franz einen Dreier und quasi bevor der Dreier fällt, steht schon Banchero auf mit einem Lachen im Gesicht und hält diese 3 halt so hoch in den Händen. Ja. Und ich dachte mir, ja, Mann, das ist genau das, was wir sehen müssen, weil wenn Banchero da jetzt zum Beispiel säße und die ganze Zeit so wäre, so mit so einem angepissten Gesicht, ja, okay, ey, ihr wisst aber schon, dass ich immer noch Paolo Banchero bin. So, ja, Franz soll mal machen, aber ihr wisst schon, wer hier die Nummer 1 ist. Nee, der steht jedes Mal auf, wenn Franz einen geilen Moment hat. Da ist richtig Momentum auch auf deren Bank. Das Negativbeispiel wäre jetzt Carmelo Anthony und Jeremy Lin damals während Linsanity. Da wird immer gesagt, dass Carmelo als Franchise-Player der Knicks, der er ja war, und Linsanity ist dann passiert. Und Jeremy Lin hat ein Spiel nach dem anderen dominiert, als Melo verletzt war. Und da hieß es dann so, ey, Melo hat voll das Problem mit Jeremy Lin, weil der will nicht, dass jetzt der ganze Fame quasi auf ihn geht und der jetzt hier die erste Option wird. Und genau das Gegenteil beobachte ich bei den Magic. Also die sind so happy miteinander. Jeder ist da cool mit jedem. Jeder klatscht jeden ab bei guten Aktionen. Das macht mir total Spaß zu gucken, dass die wirken wie so ein College-Team, was einfach zusammen abhängt den ganzen Tag.
Ja, ich glaube, dass das auch super wichtig ist bei so einem jungen Team. Ich glaube, die haben da auch einfach richtig coole Charaktere mit dabei. Egal, ob das ein Challenge Sachs ist, ob das ein Moritz Wagner ist, ein Paolo Banchero, der da mitgeht. Franz ist auch super emotional. Ich finde auch seinen Gesichtsausdruck und seine Körpersprache ist gerade eine 1+. Also voll. Franz ist richtig locked in. Und ja, ich glaube, ihr merkt, dass die Magic begeistern uns auf jeden Fall. Ja. Die Gegner waren nicht die härtesten, aber scheißegal. Schaut mal, Paolo Banchero hat sich verletzt. Und dann haben die, glaube ich, gegen die Cavs, gegen die Mavs und gegen OKC gespielt. Da sagt auch niemand was. Genau. Ja.
Und die hat man halt alle 3 verloren. Aber das sind halt auch super toughe Gegner natürlich.
Genau. Übrigens, weil ich gerade dran gedacht habe, ey, was hattet ihr eigentlich am Samstag für ein absolut geiles Game? Also auch wenn es die Bucks leider verloren haben. Siebes und Björn haben jetzt diese Saison das erste Mal bei Undrafted im League Pass kommentiert. Und die beiden haben so einen Luck und kriegen so ein richtig, richtig geiles Game. Ja, genau, wollte ich einmal nur erwähnt haben. Also in Zukunft schaut immer bei Siebes, Björn und bei mir, wenn wir irgendwelche Spiele kommentieren, dann kommunizieren wir das. Wir supporten uns auch gegenseitig. Weil das einfach ein riesengroßes Privileg nach wie vor ist, im League Pass was zu kommentieren und dann auch gleich noch so ein geiles Spiel. Ja, hat Spaß gemacht.
Das ist quasi die Überleitung in meinen besten Moment der Woche. Das war nämlich Bucks gegen Hornets kommentieren zu dürfen im League Pass. Deutsche Primetime, 21 Uhr. Dementsprechend waren eine Menge Leute zugeschaut, was uns echt gefreut hat. Ja. Danke auch dir. Du hast es geteilt bei dir in der Insta-Story.
Viele, gar kein Thema.
Viele haben es geteilt, wie sie es gerade gucken. Das war echt cool. Also danke auch nochmal an die ganze Community. Und ja, es war halt ein überragendes Spiel. wir beide haben ja letzte Saison auch ein paar Spiele zusammen kommentiert. Da hatten wir teilweise auch Blowouts dabei. Die sind natürlich nicht so geil zu kommentieren, weil ja du dann eigentlich ab dem dritten Viertel musst du halt irgendwie gucken, so okay, worüber rede ich jetzt, weil die Spannung des Spiels trägt mich nicht mehr. Und das ist dann oft nicht so einfach. Wir kriegen es trotzdem hin, weil wir haben alle gute Chemistry miteinander und wir sind daran gewöhnt, miteinander zu reden. Aber so ein Spiel wie Bucks Hornets, was halt die ganze Zeit spannend ist, wo dann LaMelo Ball das vierte Viertel komplett übernimmt, wo kontroverse Entscheidungen sind, das ist schon sehr geil. Und ja, ich bin halbwegs objektiv geblieben, habe ich zumindest versucht. Ich habe mir bei dem Phantom-Foul habe ich mir nicht zu viel anmerken lassen, habe es versucht, professionell wegzukommentieren. Aber es hat mich in dem Moment schon genervt, weil ich einfach gesehen hatte, dass das ein Fake-Foul war. Und deswegen ist das auch mein nervigster Moment direkt. Bucks, Hornets, Crunch-Time. LaMelo kriegt dieses Phantom-Foul gepfiffen, bekommt zwei Freiwürfe, damit gehen die Hornets in Führung. Und dann waren irgendwie noch paar Sekunden auf der Uhr. Und dann, das zählt zu meinem nervigsten Moment, Giannis, einer der dominantesten Spieler der NBA, denkt sich, nee, ich gehe nicht zum Korb gegen diese undersized Hornets, ich nehme lieber den Jumper top of the key. Und hat den natürlich gebrickt, also der ist daneben gegangen und dann haben die Bucks damit das Spiel verloren. Ja, sehr kontroverses Game aus Bucks Sicht, aber am Ende des Tages trotzdem überwiegt das Positive. Ich freue mich einfach, dass wir es kommentieren konnten und dass so viele von euch dabei waren. Das war echt sehr, sehr cool und hoffentlich dürfen wir mehr kommentieren noch im Laufe der Saison.
Sind ja alle froh, dass du überhaupt wieder zurückgekommen bist nach dem Posterdank von Giannis.
Ja, da habe ich mich kurz gefühlt, als wäre ich in meinem YouTube-Video, anstatt kommentieren in der NBA. Aber das ist ja der Stil auch von dem ganzen Kommentieren. Das soll ja mehr so Watch-Along und Hangout sein.
Genau.
Ja, auch wenn wir beide kommentieren, da ist es dann fast mehr wie so ein live fünftes Viertel-Podcast, während wir einen Spieler zusammen gucken. Und ey, Giannis, komm mal, der Dank war crazy in Crunch-Time über Bridges. Da muss ich mal kurz aufstehen.
Da muss ich mal. Nee, war ein sehr, sehr geiles Spiel. Welches Spiel auch echt? Also das war so ein bisschen mein Highlight der Woche. Das war das Timberwolves gegen Kings Game. Ja. Da hat De'Aaron hat 60 Punkte gedroppt und das war eine Wahnsinns-Aufholjagd von den Kings im vierten Viertel. Und dann ist Ant in der Crunch-Time komplett abgegangen. Also das war ein unfassbares Spiel, wo ich mir auch immer denke, wie abgefuckt musst du eigentlich sein, wenn du 60 Punkte droppst und verlierst dann trotz allem dieses Spiel. Ja. Da kannst du dich einfach, also ich könnte mich nicht über die 60 Punkte freuen. Ich weiß natürlich, das ist eine krasse individuelle Leistung. Aber am Ende, jeder, der mal einen Teamsport gemacht hat, der weiß, du willst gewinnen. Das ist eigentlich das Größte. Ja. Egal ob 60 oder 70 Punkte, wenn du, außer Devin Booker vielleicht damals bei deinen 70 Punkten gegen die Celtics war das, oder?
Gegen wo die einfach Celtics,
nur noch, genau, wo er einfach nur noch draufgezündet hat, wie ein Verrückter. Genau, das
ja,
war.
Ja, die hinten lagen mit 20 oder so.
Ja, genau, richtig.
Ja, das war ein komischer Moment.
Noch ein Highlight, und ich finde, das ist diese Woche so ein bisschen untergegangen. Das ist dieser krasse Pass gewesen von Podziemski, der den Out of Bounds rettet und dann quasi behind the back nach vorne spielt. Ich glaube, auf Jonathan Kuminga war es. Oder was, Wiggins? Weiß gar nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr, Wiggins oder Kuminga.
Ja, die sind manchmal vom Körperbau, wenn die nach vorne laufen, so ähnlich, dass ich das manchmal dann nicht mehr ganz genau. Also den fand ich richtig krass. Und nervigster Moment. Also zum einen wirklich diese ganzen Fehlentscheidungen, auch wenn ich es in Ordnung finde, wenn danach, wenn ich es ehrlich gesagt wird, das war Travel und hätte anders gepfiffen werden müssen. Und es wird euch wundern, dass ich als Philly-Fan ja aktuell überhaupt nicht genervt bin von der ganzen Situation, von den ganzen Diskussionen über die Back-to-Backs, die Art und Weise, wie Embiid in den Medien gerade eben auftritt. Paul George gefällt mir noch überhaupt nicht. Maxi ist verletzt. Und ich bin gerade echt happy, dass wir McCain haben. Das ist so lächerlich. Ein Rookie, der gerade eben zumindest ein bisschen meine Philly-Seele streichelt. Nennen wir es einfach irgendwie so. Aber ansonsten, ich bin einfach gerade von den Sixers mega enttäuscht. Ich weiß natürlich, mit den ganzen Verletzungen der Saisonstart war rough. Aber jetzt langsam sollte man mal wirklich aufwachen, weil man ist Letzter in der Eastern Conference und du kriegst das Play-In dann auch nicht geschenkt, weil die anderen sagen nicht, oh no, wir warten alle auf die Sixers. Nee, jeder hasst Philly, jeder hasst Embiid, jeder möchte die am liebsten weghauen, egal wer da kommt. Also reißt euch mal am Riemen, weil ansonsten bekommt ihr noch Cooper Flagg, wenn es so weitergeht.
Also meinst du 16 Punkte, 5 Rebounds bei 27% aus dem Feld und 10% Dreierquote ist nicht MVP-würdig von Joel Embiid?
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei ihm los ist, aber auf jeden Fall haben so Leute wie Shaq schon auch recht, dass Embiid einfach an seinem Mindset arbeiten muss. Dass er verletzt ist, okay, dass sein Körper anfällig ist, okay. Viele Aktionen auf dem Feld gehen überhaupt nicht. Dieses ganze Gefloppe und Hingefalle. Ich kann auch irgendwo bei der einen oder anderen Szene versuche ich immer zu erkennen, ob er das vielleicht gerade macht, um sich auch zu schützen, weil er Angst hat. Aber es ist eine Häufigkeit, die du einfach nicht entschuldigen kannst. Und ich bin auch ehrlich, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, mein krasses Embiid-Fan-Dasein, das ist einfach mittlerweile vorbei. Ich bin einfach nicht mehr dieser Embiid. Ich mag immer noch sein Spiel, ich mag immer noch seine Footwork, ich find's immer noch beeindruckend. Er ist für mich eigentlich der Hakeem Olajuwon der Neuzeit, wenn es um diese Fußarbeit geht und wie er den Wurf nimmt. Aber alles andere drumherum, ja, tut mir leid, das ist einfach nicht das, was ich mag, was ich gerne sehe, wofür ich einstehe. Da schaue ich mir gerade echt lieber McCain an und bin auch ein größerer Fan von Maxi. Ja. Nervigste Moment, also abgehakt. Bei mir zumindest.
Nee, ich glaube auch, dass Maxi auf jeden Fall der beliebteste Sixers-Spieler ist. Ja. In Philly und sonst auch überall. Also die Leute würden, glaube ich, die würden eher Embiid hergeben als Maxi. Glaube ich mittlerweile 100%. Ja. Warte, du hattest gerade Shaq erwähnt. Ich tue mich schwer mit Shaq. Also Shaq, die letzten paar Wochen so, was für Statements von ihm kamen, teilweise denke ich mir
auch
da immer, ey,
ich weiß,
das ist so out of touch. Also einmal das ganze Thema mit Angel Reese. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Das war wirklich niveaulos einfach irgendwie. Ja. Und dann sein anderer Take, und den habe ich gar nicht gesehen, das wurde mir auch nur zugetragen und da dachte ich mir so, ey, das ist so ein dummer Take. Da ging es irgendwie darum, warum ist die Viewership down in den USA, was NBA angeht. Und Shaq hat gesagt, ja, weil zu viele Dreier genommen werden und Leute finden das nicht geil. Und dann denke ich mir immer, ey, das stimmt einfach nicht, weil wenn du dir die NBA in den 2000ern anguckst, wo Shaq dominiert hat, guck dir diese Spiele an. Das war kein attraktiverer Basketball. Nee. Dieser Scheiß, dass jeder Angriff startet mit, der Point Guard dribbelt nach vorne und versucht 5 Sekunden irgendwie den Ball auf den Center zu passen, der sich aufpostet. Dann macht der Center 2, 3 Dribblings, kommt nicht weiter, dann passt er den Ball wieder raus. Dann stehen da 3 Leute, die nicht schießen können am Perimeter. Also erzähl mir doch nicht, dass das Spiel damals so viel geiler war und so viel besser zu gucken. Natürlich haben wir es gerne geguckt und ja, ich liebe die Iverson und Kobe-Zeit und Shaq war ein Beast und so, gebe ich dir alles. Aber das zu vergleichen mit heute und zu sagen, heute wäre das Spiel nicht ansehnlicher, heute, wo die Spieler 1000-mal geskillter sind als damals von vor 20, 30, 40 Jahren, das ist so ein schwacher Take. Die Viewership ist down, weil zu viele Dreier genommen werden. Nee, die Viewership ist down, weil es einfach verschiedene Endgeräte gibt, weil Leute heutzutage über Social Media die Highlights gucken können, anstatt dass sie Spiele in voller Länge gucken müssen. Das hat mit TV-Deals zu tun, das hat damit zu tun, dass das Produkt völlig verkorkst ist mit zu viel Werbungen, aber es hat nichts damit zu tun, dass die Leute sagen, weißt du was, Basketball ist heute nicht so geil wie in den 2000ern, wo ich zugeguckt habe, wo lauter unbewegliche 2,16-Typen, die nichts in der NBA zu suchen hatten, irgendwie versucht haben, Shaq zu stoppen und nur drin waren, weil sie 6 Fouls waren. Die waren laufende 6 Fouls. Dafür waren die in der NBA gegen Shaquille O'Neal. Und das war dann der ansehnlichere Basketball. Also, I'm sorry, was ist denn das?
Kannst du dir bitte einen eigenen Timestamp reinmachen für diesen
Ey, dieses Thema, das macht mich so wütend, wenn die Leute immer erzählen, früher war Basketball besser. Ich habe früher Basketball gesehen, es war nicht besser.
Ja, auch Shaq, der hat im gleichen Zusammenhang auch gesagt, es werden immer die gleichen Plays gelaufen. Auch das stimmt zum Beispiel überhaupt nicht. Es gibt mittlerweile so viele geile Plays, die gelaufen werden, um die Schützen dann auch an der Dreierlinie frei zu bekommen. Also da hat er wirklich diese Woche ein paar echt
Guck mal die Warriors. Guck mal das Spielsystem von denen. Und dann zeig mir mal bitte die außergewöhnlichen Plays, die Lakers damals gelaufen sind mit dir. Das war Derek Fisher dribbelt den Ball nach vorne. Guck dreimal, oh, wie kann ich jetzt Shaq anspielen? Dann passt er den Ball rein auf Shaq. Shaq macht 2 Dribblings, Power Dribbling, Flex, Spin Move und dunkt das Ding. Ja, super spektakulär, geil, I love it. Props to Shaq, einer der greatest of all time, einer der 10 besten all time. Aber das Spiel an sich war damals nicht attraktiver als heute. Das kannst du mir einfach nicht erzählen.
Wir brauchen einen Live-Podcast. Ich lache gerade so, weil ich einfach Björn auch die ganze Zeit sehe. Das ist einfach nur legendär. Ja, kann ich überall nur zustimmen. Das Einzige, wo ich echt ein bisschen fand, dass er recht hatte, das war in Bezug jetzt auf Embiid, weil ich auch denke, Embiid hat einfach manchmal nicht das richtige Mindset, aber ansonsten wird da schon manchmal echt ganz, ganz viel auf die Kacke gehauen. Ja, aber wahrscheinlich geht er auch drauf, weil er auch weiß, es ist gerade eben Thema Nummer eins, es wurde viel diskutiert. Ja. Auch dass Stephen Curry dann die Viewership wieder nach oben pusht. Diese Zahlen habe ich die letzten 3 Tage gefühlt öfters gesehen als, weiß ich nicht, jeden anderen. Ja, genau. Aber wie sind wir da eigentlich jetzt hingekommen? Ach so, wegen nervigster Moment, oder?
Ja, genau, nervigster Moment.
Richtig.
Ja. Nee, und weil du Hakeem der Neuzeit vorhin über Embiid gesagt hast, und dann wollte ich eigentlich so einen Joke machen. Weißt du, wer für mich der Hakeem der Neuzeit ist? Ist Jakob Poeltl. Einfach, weil es halt offensichtlich
Jakob
nicht so ist.
So gut, ja.
Aber genau, ich will da mal hin, dass Jakob gerade unfassbar gut spielt. Also die letzten Games, einfach ein absolutes Monster. Sie haben jetzt heute Nacht auch endlich mal wieder gewonnen, die Raptors. Die tun einem fast schon leid, weil die sind eigentlich wirklich ganz gut, aber die haben halt Scottie Barnes nicht. Und die sind wahrscheinlich auch mehr in Richtung Tanking unterwegs. Ich glaube, Toronto ist jetzt nicht sauer, dass sie so viel verlieren, also das Front Office. Aber ich muss wirklich hier mal Jakob Props geben. Also wir wissen eh, was er für ein abartig guter Offensiv-Rebounder ist, was er für ein respektiertes Monster auch ist im Post. Ich glaube, so viele Contender hätten gerne einen Jakob Poeltl. Zum Beispiel die Pelicans. Was meinst du, was die gerne abgeben würden, für wenn sie Jakob Poeltl neben Zion stellen könnten, aber dann hast du wieder das Problem mit Spacing. Egal. Wie siehst du ihn gerade? Also ich bin extrem positiv überrascht. Wir wussten immer, er ist ein guter Rebounder, aber die Rebound-Zahlen und jetzt vor allem das Scoring die letzten paar Spiele ist halt schon echt krass.
Ehrlich, der muss da raus.
Der muss da raus, wirklich.
Aber das sagen wir beide, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Jahren. Der kann wirklich von dem Team die Saison retten. Ey, pack den bei den Lakers rein. Ich würde auch Lakers, ich würde Brownies Ass, würde ich sofort wegtrennen. Würde ich sagen, viel Spaß in der G-League. Ich weiß gar nicht, haben die Raptors überhaupt ein G-League-Team? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
Jedes Team hat ein G-League-Team, ja, klar.
Genau. Er ist einfach unglaublich. Also, der ist so fundamental in seinen ganzen Aktionen, in seinen Basics. Du hast auch gerade, hast du die Zahlen vorgelesen? Ich glaube schon, oder?
Vor 3 Spielen, also die letzten 3 Spiele, er war 25 und 18, dann war er 35 und 12. Übrigens in dem 25-18 Spiel hat er 10 offensive Rebounds. Und jetzt heute Nacht, muss ich kurz den Boxscore öffnen, da hatte er wiederum, ich hab's vor mir, 30 und 15.
Ja.
Also der rastet geradeaus, wirklich. Und halt immer bei so abartig guten Quoten, ne? Jetzt heute Nacht 13 von 18 zum Beispiel. Der ist halt wahnsinnig effizient auch noch dabei. Im Spiel davor 84% geworfen aus dem Feld, 16 von 19. Überragend, wirklich. Kann man nicht genug loben, gerade wie gut der spielt.
Bringt er halt Second Chance Points, 4,4 Offensiv Rebounds. Jakob Poeltl bewegt sich unglaublich gut, stellt sich unglaublich gut. Der stellt saubere Screens. Heutzutage in der NBA werden, also manchen Center muss man wirklich beibringen, wie man einen richtigen Screen stellt und nicht andauernd schon slippt, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Das ist Das ist wirklich eine Krankheit, ohne Witz. Die jungen Center in der Liga wissen nicht mehr wirklich, wie man einen Screen stellt. Da denke ich mir manchmal, Steven Adams hat so Screens gestellt, danach war dein Leben vorbei, wenn du versucht hast, da vorbeizukommen. Genau. Und Jakob Poeltl macht das eben auch sehr, sehr gut. Er ist jemand, der den Ball gut weiter bewegt, der hochprozentig finisht. Und das ist einfach ein Spieler, der, ich würde mir wünschen, dass er zu einem anderen Team kommt, weil ich denke, dass er da einen riesengroßen Impact haben kann. Und ich rede da wirklich von einem Championship-Team. Ja, wie lange hat er noch Vertrag? Ist es sein letztes Vertragsjahr? Ich glaube schon, oder? Schau mal kurz nach.
Weiß ich nicht auswendig, Bro.
Ich schau mal kurz nach, weil das ist nämlich, wenn wir jetzt gerade darüber reden, ob Trade oder nicht Trade, dann wäre es, nee, der hat ja erst verlängert, stimmt, der hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen, 78 Millionen. Er hat jetzt quasi noch dieses Jahr, nächstes Jahr hat er Vertrag und dann hat er noch eine Player-Option, 19,5 Millionen. Ey,
ja.
Anstelle der Schlapper. Lakers, ich würde sagen, ey, lass alles zusammen, Gabe Vincent, Christian Woods. Die Raptors werden sagen, Alter, Digga, ich leg gleich auf. Stell dir mal vor, du startest das Gespräch, rufst an und sagst, also ich hätte Interesse an Jakob Poeltl. Ich biete Gabe Vincent, Christian Woods und First Rounder. Wie sieht's denn aus?
Da wurde schon aufgelegt.
Genau, da wurde schon aufgelegt. Nee, aber
ich gebe dir Gabe Vincent.
Hey, Gabe Winston, das ist gerade wirklich die Katastrophe. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, schwierige Situation bei den Raptors. Scottie Barnes nicht mit dabei. Quickly hat auch nur 3 Spiele gemacht, ist auch verletzt.
Ja, stimmt.
Aber ja, ich glaube, die Raptors sind da jetzt nicht so super traurig. Auf der anderen Seite hat man mit Jakob Poeltl jemanden, der überragend spielt. Ein Grady Dick, der super stark aussieht. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir ganz kurz über ihn sprechen wollen, über seinen möglichen MIP-Case, den er vielleicht auch hat. Ich habe mal ganz kurz die... Also wir beide sind ja immer nicht die größten Fans davon zu sagen, ein Sophomore wird MIP, weil...
Ja, weil ein Entwicklungsschritt wird erwartet.
Ja,
also
vom
Rookie zum Sophomore, du erwartest es einfach. Aber man muss sagen, die Entwicklung ist gerade schon sehr krass. Also von 8 Punkten auf 19 Punkte. Und was eigentlich das viel Spannendere ist, die Quoten haben sich nicht sonderlich verändert. 3er ist sogar ein bisschen schlechter geworden, aber das Volumen ist hochgegangen. Was ich bei ihm eher so bemerkenswert finde, ist, wenn du mal überlegst, so letztes Jahr war Grady Dick eigentlich hauptsächlich dafür bekannt, dass er einen Jersey-Swap mit Anthony Black gemacht hat. Und dass der ist halt irgendwie so ein relativ sympathischer Junge war, der halt bei den Raptors jetzt ist. Aber du hast ja nicht wirklich große Leistungen von dem mitbekommen. Ey, jetzt mittlerweile, und ja, zugegeben, Toronto ist nicht besonders gut. Ey, weißt du, wie oft ich den mal ein Viertel übernehmen sehe für die Raptors? Auch in Crunch-Time mal übernehmen sehe. Und auch wenn die Dreierquote das vielleicht nicht zeigt, der nimmt große Dreier und die fallen. Der hat einen harten Drive zum Korb. Und als Second-Year-Player im Alter von 21 irgendwie 19 Punkte aufzulegen, das ist verdammt schwer. Und das können nicht viele. Nochmal, ich finde, man muss das immer erwähnen, bei einem schwachen Team wie Toronto, da sind natürlich auch Positionen offen, ne? Da sind Würfe da. Irgendjemand muss halt Topscorer und zweiter und drittbester Scorer sein, auch bei den schwächsten Teams. Ich finde, du siehst es ganz gut daran, dass Davion Mitchell, einer meiner Lieblingsspieler, der von den Kings kam nach Toronto, das ist jemand, der hat bei den Kings, ein Playoff-Team, hat der kaum noch Minuten gesehen. Obwohl der einer der besten Verteidiger ist der NBA, aber er ist einfach zu klein, er ist in der Offensive kein Faktor und er hatte einfach keinen Platz mehr in diesem Kings-Team. Jetzt geht er zu den Raptors und startet da. So, einfach um das Verhältnis so ein bisschen klarzustellen, dass wir halt schon über verschiedene Ebenen reden. 19 Punkte bei den Raptors sind nicht das gleiche wie 19 Punkte bei den Magic zum Beispiel. Aber trotzdem ist es ein großer Schritt für ihn in seiner Entwicklung. Und auch er kann nur da spielen, wo er halt gedraftet wurde. Ich liebe seinen Zug zum Korb, wie gesagt. Ich bin von seinem ganzen Spiel bin ich sehr positiv überrascht. Und er hat wahnsinnig zugelegt am Körper. Also der ist einfach eine richtige Kante geworden, auch über den Sommer. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Pian und ich, wir haben am Wochenende viel über die hässlichsten Würfe der Liga gesprochen.
Ja.
Und ich finde, Grady Dick hat einen richtig schönen Wurf, auch wenn er
sich selber... Ich wollte gerade sagen, wo geht das denn jetzt hin? Weil Grady Dick wirft voll schön.
Genau, ins Gegenteil, genau. Also Grady Dick hat eine richtige, also On-Ball, seine Shot Creation ist richtig stark geworden. Und Pian hat es schon angesprochen. Also das wurde wahrscheinlich so mit der größte Entwicklungsschritt, also wirklich der Zug zum Korb, da einfach von 0,9 Freiwurf-Attempts hoch auf 4,3. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dann schaut euch einfach mal ein paar Pull-Up-Jumper an. Es gibt diese Seite, die heißt thehighlow.io. Da könnt ihr Grady Dick eingeben und könnt einfach zum Beispiel mal euch die Zweier raussuchen. Und da werdet ihr, also falls ihr jetzt sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ein ganzes Raptors-Game anzusehen, dann macht das einfach mal. Da werdet ihr sehen, man, Grady Dick ist so gut darin, sich selber den Wurf zu kreieren. Wie schnell der sich bewegt, Ballhandling, das ist richtig shifty. Und macht einfach Spaß und auf jeden Fall einer der MIP Frontrunner ist Sophomore, aber und bekommt natürlich jetzt auch wesentlich mehr Minuten. Das muss man dann auch immer irgendwo auch noch ehrlich fairerweise mit dazu sagen. Hat jetzt letztes Jahr 21,1 Minuten bekommen, jetzt in diesem Jahr 33 Minuten, aber trotz allem Quoten sind nicht wirklich besser geworden, hat Björn auch schon gesagt, ist aber auch schwieriger. Sie nimmt doppelt so viele Würfe wie im letzten Jahr. Eben. Also, aber Grady Dick macht sehr, sehr viel Spaß. Die Raptors in einer blöden Situation, aber trotz allem mit ganz, ganz vielen Lichtblicken. Und wenn Scottie Barnes dann wieder zurückkommt und Quickly, bei denen ich gerade überhaupt nicht weiß, was die haben. Was weißt du, was die haben? Scottie Barnes?
Ich weiß nur, es ist längerfristig, weil ich sehe Scottie Barnes immer nur in irgendwelchen wilden Outfits auf der Bank
das
sitzen.
Stimmt. Scottie Gestern Barnes Nacht spielt das Dress-Coding komplett durch.
Ja, gestern Nacht sah er aus wie ein Immobilienmakler aus Texas mit seinem Hut. In der Nacht davor hatte er das Arthur-Outfit an von diesem Cartoon. Also der sidequestet gerade auch hart einfach im Fashion-Game.
Der hat eine eine Fraktur hat er. Ja, wurde vor 14 Wochen, vor 14 Tagen wurde das Ganze bewertet. Wir beide haben schon gesagt, wir sprechen heute über Grady Dick, aber dass wir jetzt über die Raptors mal ganz kurz sprechen, kam jetzt out of nowhere, ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Wollen wir noch ganz kurz unsere Momente fertig machen? Bester und nervigster haben wir beide genannt. Wollen wir unseren Spieler der Woche? Da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig, weil...
Ja, kann ich verstehen, weil es gibt einfach 10 Kandidaten.
Ja, und geil, ich habe es natürlich jetzt gerade vorhin wieder zugemacht. Also eins ist natürlich klar, dass De'Aaron Fox... De'Aaron Fox ist natürlich ganz oben mit dabei jetzt in dieser Woche vom Scoring her. Wenn ich aber jetzt wirklich so von dem, wo ich auch am meisten gesehen, Wemby hatte in der Woche, der hat bloß 2 Spiele gespielt. Mhm. Das hatte auch keine schlechte Woche, wenn ich mir das so anschaue. Aber ich will es schon irgendwie Franz geben. Ist mir auch scheißegal, ob da die deutsche Brille ist. Ey, Franz in dieser Woche war einfach überragend. Also ich habe jetzt hier die letzten 3 Spiele, weiß nicht, hast du 3 oder 4 Spiele aufgerufen? Von jetzt der
Ich habe bei Franz, glaube ich, 3.
Ja, da hat er 30,7 Punkte aufgelegt bei 44,4% from downtown, 6,7. Es ist übrigens, das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, Franz verliert den Ball so gut wie überhaupt nicht. Der ist so sicher in seinem Ballhandling geworden, ne? Hat in diesen 3 Spielen 0,7 Turnover. Ja, Franz, für mich Player of the Week, alles gewonnen. Die Orlando Magic, ich bin komplett am Start beim Hype. Du kannst es natürlich auch Fox geben, du kannst es auch Giannis geben, aber ich glaube, Franz in der Woche hat es verdient. Und wurde ja auch, du hast vorhin ganz kurz gesagt, Eastern Conference Player of the Week.
Genau, also Franz hat den Osten gewonnen und Fox hat den Westen gewonnen, deswegen, das sind auch unsere beiden Top-Picks. Ich kann Giannis erwähnen, weil der hatte 37, 12 und 8 bei 3 Blocks, trifft 60% aus dem Feld, das ist vielleicht auch eine Statline, die man mal erwähnen kann. Es ist sowieso krass. Also ich finde auch jemand, der total untergeht, weil, wie du sagst, irgendwie man hat so ein bisschen... irgendwie dieses Mitfiebern verloren bei New York, aber man gibt irgendwie Towns nicht genug Props, was der abreißt. Also Towns auch in den letzten 2, 3 Spielen wieder 36 Punkte im Schnitt, trifft aus dem Feld 60%, von der Dreierlinie 47%. Der hat einen offensiven Output gerade, das ist unfassbar. Das Zusammenspiel mit Brunson funktioniert richtig, richtig gut und er ist total angekommen in New York, was die Offensive angeht. New York hat sicherlich noch die ein oder andere Baustelle, da können wir mal in einem anderen Pod länger drüber reden, aber was Towns einfach abreißt seit diesem Trade zu New York, ist schon echt bemerkenswert und verdient auch Respekt, finde ich.
Das stimmt, es wird generell so super wenig über die Knicks gesprochen in der Saison, was aber auch nicht woran das liegt. Das war eigentlich somit das gehypteste Team in der Offseason. Also jeder war irgendwie gehypt und da war der Saisonstart nicht so.
Ja, jeder vermisst hier Dante. Ohne Dante keine Nix.
Naja, alle Fans, Hartenstein weg, Dante weg, Fans weg.
Ja, ja, cool. Und da sagen die Leute immer, in Deutschland wäre keine Basketball-Power. Ey, zieht ihr unseren Deutschen ab aus dem Team? Kaum guckt euch mehr einer. Überleg mal, wenn bei den Magic plötzlich die 3 Deutschen weg sind. So wollen wir wieder ein Kellerteam.
Das stimmt. Das ist schon. Keiner. Ja. Okay, Spieler der Woche auch abgehakt.
Übrigens noch Honorable Mention, muss ich auch sagen. SGA zum Beispiel ist bei 35 Punkten im Schnitt. Anthony Davis hat nicht 35, 31 Punkte im Schnitt. Anthony Davis auch. AD sowieso. Wir reden ja jetzt gleich über die Lakers auch, was bei denen gerade abgeht. Muss man auch erwähnen. Also ich sage ja, ich hatte 10 Kandidaten für Player of the Week.
Es passiert auch gerade eben gefühlt so viel in der Liga, weil der Spielplan natürlich auch so dicht ist. Mit was machen wir? War übrigens auch witzig, dass die Mavs gegen OKC gewinnen ohne Luca. Aber auch, weil die Mavs jetzt mal das erste Team waren, die Rebound-Schwäche der Thunder jetzt auch einmal richtig attackiert haben. Und die Teams davor haben das irgendwie nicht so wirklich gecheckt. PJ Washington hatte 27 Punkte und 17 Rebounds. Also das ist schon 17 Rebounds, ist schon krass. Und PJ Washington ist jetzt kein Shaq oder Jakob Pöltl oder weiß der Geier wer.
Der ist nicht mal ein Center, der ist einfach ein Wing.
Ja, genau, richtig.
guter Punkt. Aber ich habe mir diese Crunch-Time angeguckt. Also die Mavs haben echt ihr Bestes gegeben, diese Crunch-Time wegzuwerfen. Und OKC hat es einfach am Ende nicht geschafft, ganz zu closen. Aber also das war ja ohne Doncic auch das Spiel. Und ich war da echt nicht zufrieden, wie die Mavs das gespielt haben. Haben wir die Mavs heute dabei? Ja, haben wir. Wollen wir darüber kurz reden?
Ja, über, sind halt über in Crunch-Time-Situationen sind die Mavs in der Saison ja supergeil unterwegs gewesen bisher.
Genau. Also die Mavs ganz kurz zur Einordnung. Die Mavs aktuell Nummer 10 in der Tabelle im Westen, also nicht besonders gut. Ich glaube, die Bilanz ist 7-7. Sie haben eine sehr gute Offense, Nummer 6 in der Liga. Defense ist Durchschnitt Nummer 12. Aber ja, was auffällt ist, dass sie einfach keine Crunch-Time spielen können, beziehungsweise da einfach so gut wie alles verloren haben. Vor allem hintereinander gegen Phoenix, gegen Denver, gegen Golden State und gegen Utah. What the fuck? Ah ja, das war das Game, wo Doncic den Totalausfall hatte.
Genau, richtig.
Wo er da John Collins zum Korb ziehen lassen. Wie siehst du die Aktion? Erzähl mir mal aus deiner Perspektive, wie hast du das gesehen? Was glaubst du, war da der Grund dafür, dass Doncic so völlig falsch positioniert stand?
Er hat halt schon drüber nachgedacht, ob es später Nudeln oder Pizza gibt. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Es ist ja schon alleine die Körpersprache, wie er da steht. Ohne dass ich überhaupt irgendetwas anderes bewerte, wie er steht, dass er falsch steht. Ich will ihm auch nicht an allem irgendwie die Schuld geben, aber in der Situation, John Collins hatte bis dahin ein wahnsinnig gutes Spiel, hatte die meisten Punkte erzielt, ist super gut zum Korb gekommen. Und du hast es, wir haben, glaube ich, am Wochenende auch schon einmal ganz kurz das Thema angeschnitten. Ne? Du hast es dann auch gesagt, Jordan Clarkson hat sich dann auch gedacht, ey, warte mal, also da muss ich ja bloß den Ball da reinspielen und dann John Collins, dann machen wir die Punkte. Und genau so war es auch. Und da ist einfach Lukas auch, ich weiß da manchmal auch nicht, wo er mit dem Kopf ist, weil ich stelle mir ja natürlich sofort John Collins, dass er nicht zum Korb kann. Und selbst wenn John Collins dann rausgeht an die Birne, dann kann ich mich ja auch ganz normal mit ihm mitbewegen. Und Luca, ich glaube, manchmal denkt Luca einfach, die anderen machen es schon. Ganz ehrlich, ich glaube, der denkt sich, die machen das schon defensiv. Und in dem Fall war er jetzt nämlich ganz im Spotlight und hat die Arschkarte gezogen.
Ja.
Deswegen, ich würde ihm da schon einen Großteil der Schuld anrechnen.
Ja, auf jeden Fall. Also er stand einfach falsch. Ich habe es dann richtig lange analysiert, habe mir die ganze Overtime-Play-by-Play angeguckt. Und was ich gemerkt habe, ist, es gab eine ähnliche Situation von der Aufstellung der Jazz. Gab es irgendwie relativ am Anfang dieser, ich weiß gar nicht mehr, war das in Overtime oder, also gab es eine Overtime in dem Spiel? Nee, es gab nur
Crunch-Time. Nee, es war Regular Season, Regular Time.
Also sagen wir, die letzten 3 Minuten vielleicht von dem Spiel habe ich mir alle Possessions angeguckt und da gab es eine Situation, wo die Jazz genauso aufgestellt waren und die sind dann einen Off-Ball-Screen gelaufen, wo John Collins einfach den Pick gestellt hat an den Flügel und dann wurde geswitcht und dann stand Luca dafür in dem Moment richtig. Und ich glaube, dass er einfach dachte, genau das Play passiert wieder, weil die waren genauso aufgestellt. Aber ich gebe dir trotzdem völlig recht, nur weil du denkst, das Play passiert, heißt es nicht, dass du das so übertrieben antizipieren darfst, dass du dich 3 Meter weg von deinem Gegner stellst.
Das ist einfach am Arsch der Welt.
Das ist einfach völlig falsch, ja. Man kann auch über Derek Lively reden, der zwar in der Helpside steht, aber nicht weit genug und eigentlich auch total sieht, dass John Collins da jetzt gleich kommen könnte für einen freien Dank. Der ist auch ein bisschen spät, aber ja, es ist am Ende Lukas direktes Matchup und es ist aber, was ich sagen will, es ist eine Superstar-Krankheit bei leider vielen Spielern, weil ich habe heute Nacht Trae Young gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, gegen wen, weil die Hawks spielen die ganze Zeit irgendwie enge Spiele. Und da gab, ich glaube, gegen die Kings. Und da gab es eine Situation, da wurde ein Block gestellt und es wäre einfach völlig normal gewesen für Trae Young dann den Ballführer zu übernehmen. Also es war einfach sein Matchup, es war ein Switch und er hätte nur mitlaufen müssen und er ist einfach stehen geblieben. Er ist einfach stehen geblieben und hat Fox zum Korb ziehen lassen.
Ja.
Und dann, das habe ich mir auch 3-mal angeguckt und dachte mir, was macht der denn da? Also wie kannst du denn danach in die Umkleide gehen oder vielleicht am nächsten Tag, wenn ihr Video-Session habt, wo ihr euch das Spiel nochmal anguckt und dann ist da so eine Situation, steht da nicht irgendwie mal ein anderer Hawks-Verteidiger auf und sagt, Alter, willst du mich verarschen? Wir verteidigen hier 4-5, weil du es nicht für nötig empfindest, da mitzugehen in der Defense. Das ist schon sehr krass und das ist nicht nur Trey, das ist nicht nur Luca, das sind einige Superstars, gerade Guards, komischerweise, weil der Name Guard heißt ja eigentlich Verteidiger. Aber da sind viele heutzutage, die einfach sagen, ne, fuck it, ich gehe da nicht mit, das ist nicht meine Aufgabe, obwohl es ihre Aufgabe ist. Aber wie du sagst, die denken im Kopf einfach so, naja, der andere wird schon übernehmen, ich bin ja hier fürs Scoring.
Ja, ey, ich habe mir gerade auch nochmal die Szene von Luca angesehen. Also, wo der steht, das ist halt...
Das ist vier Meter weg.
Es gibt einfach wirklich überhaupt keinen Sinn. Und es war ja nicht die erste Aktion in diesem Spiel, wo Luca defensiv komplett gepennt hat. Wen hat er einfach an sich vorbeigehen lassen und hat überhaupt keine Gegenwehr gezeigt?
Sexton.
Genau, Sexton. Ja, ich bei Luca ist zum Beispiel, weil wir vorhin gesagt haben, Franz' Körpersprache ist gerade top. Lukas' Körpersprache ist gerade schon wieder... Einfach nicht gut. In den Crunch-Time-Situationen ist er natürlich nicht immer alleine schuld, auch wenn da natürlich mal der ein oder andere Hero-Ball mit dabei ist. Aber ja. Den Mavs läuft's aktuell einfach. Man ist noch nicht so wirklich richtig eingespielt. Dann war natürlich auch Maxi jetzt wieder verletzt. Derek Lively war ein paar Spiele raus. PJ Washington war ein paar Spiele raus. Dann fehlen natürlich deine mitbesten Verteidiger. Die Bank funktioniert noch nicht so wirklich. Spencer Dinwiddie ist noch gar nicht angekommen in der Saison. Jaden Hardy ist noch nicht da, wo er in den Playoffs war in dem letztes Jahr. Klay Thompson ist auch immer noch ziemlich streaky, wenn es so um sein, über den wird sehr, sehr wenig geredet. Ich finde, bei Klay kann man schon auch sagen, dass das noch nicht so optimal läuft. Der trifft gerade 35,6% bei 8,4 Dreiern. Der Einzige, der mich eigentlich wirklich überzeugt, ist aktuell Kyrie. Der hat da jetzt auch schon mal ein, zwei Würfe in der Crunch-Time genommen, die er jetzt nicht getroffen hat. Aber da sage ich noch ganz ehrlich, am liebsten, also lieber nimmt Kyrie die Würfe als irgendjemand.
Natürlich.
Anders. Najee Marshall hat ganz gute Spiele, gefällt mir eigentlich hier und da ganz gut. Defensiv, auch vom Playmaking her, wie den Ball weiterlaufen lässt, aber auch er trifft halt den Dreier mit 14,3%. 14,3%. Ja. Jaden Hardy 27,3%. Spencer Dinwiddie 31,3%. Klay habe ich gerade eben gesagt, 35,6%. Luca 32,1%. Der nimmt 10,1 Dreier. Also Shooting bei den Mavs ist...
Ja,
PJ von 3 gebe ich dir auch.
Ja, also PJ Washington auch unter 30%. Man muss vielleicht, wenn man den Mavs so ein bisschen entgegenkommen will, dann kann man einmal sagen, ja, die sind gerade Nummer 21 im Shooting und bei vielen Leuten fällt der Dreier gar nicht. Wenn du dir aber die Leute anguckst, über die wir reden, die haben alle in den vergangenen Jahren deutlich besser den Dreier getroffen. Mhm. Das heißt, das könnte sich eigentlich wieder normalisieren über den Jason Lauf Kidd der schuld. Saison. Genau, Jason Kidd ist am Ende immer schuld. Nee, und dann würde ich auch gerne, ich finde, das muss man gerade am Anfang der Saison, kann man das auch noch schön machen. Man muss ihnen auch ein bisschen entgegenkommen. Die Niederlagen, die sie hatten, waren so gut wie nur gegen Top-Teams. Die haben gegen Phoenix verloren, gegen Houston, die dieses Jahr sehr stark sind, gegen die Pacers, Phoenix, Nuggets, Warriors und dann okay, Jazz, die sind natürlich kein Top-Team. Aber sonst, das sind alles Top-Teams. Mhm. Ne? Und das tut natürlich weh und ja, viele enge Spiele auch verloren und das liegt dann teilweise am Coaching, das liegt an schlechter Offense, das liegt an schlechter Defense, das liegt daran, dass du vielleicht einen freien Wurf rausspielst, der Dreier aber einfach nicht reingeht. Das sind so Sachen, ja, wo sie einfach natürlich arbeiten müssen, aber ich gebe dir recht, es gibt ja eine positive Tendenz. Sie haben jetzt 2 in Folge gewonnen. Sie haben hier gegen OKC, wirklich gegen eins der besten Teams der NBA, gezeigt, dass sie es gewinnen können, auch wenn es sehr knapp war. Und ja, ich glaube, dass sich das alles wieder ein bisschen normalisiert. Und Luca, wir haben oft genug drüber geredet. Also am Ende, er ist ein Genie in der Offense und deswegen wirst du ihm auch immer eine Menge Freiheiten geben und ihm viel verzeihen. Thema Defense, Thema Körpersprache ist echt oft ein Problem. Was ich immer mir denke, ist, ich verstehe es gar nicht. Also teilweise sind Situationen, da gab es zum Beispiel eine Situation auch in diesem Jazz-Game, da scoren die Jazz. Es war so offensichtlich nicht die Schuld von Quentin Grimes. Und Luca, und dann nehmen die Mavs aber eine Auszeit und Luca läuft quasi mit Grimes zur Bank und macht so 5-mal so eine Geste, so, was zur Hölle machst du da? Weißt du, so richtig sauer, so, was machst du denn da? Aber das war gar nicht sein Fehler.
Ja.
Und das sind so Momente, wo ich mir denke, wo ich es einfach nicht verstehe, was ist überhaupt denn sein Problem? Und das frage ich mich wirklich oft, weil Luca ist manchmal so, dass er, der scored ohne Gegnerberührung und dreht sich zum Schiri um und sagt irgendwas. Also, ja. I don't know. Aber wir haben das oft genug besprochen, das Thema. Wir können festhalten, er ist ein Genie in der Offense. Er wird wieder besser sein, er wird wieder besser werfen, da mache ich mir keine Sorgen. Und vielleicht muss er sich wirklich ein bisschen in Shape spielen. Und ey, das haben wir bei anderen Superstars auch schon in Kauf genommen. Da sind wir wieder beim Thema Shaq. Also Shaq war, glaube ich, zu Beginn der Saison nie fit. Ja, und dann war er trotzdem die dominanteste Kraft der NBA. Und genauso kannst du es bei Luca sehen. Also Luca in den Playoffs will trotzdem kein Mensch gegen sich haben.
Das stimmt, ja. Aber wir machen schon heute Pod-Titel Mavs ohne Luca besser, Fragezeichen, oder?
Nee, es muss doch der Klassiker sein, Mavs in der Krise.
Mavs in der Krise. Ey, ihr wisst gar nicht, wie wir da immer Spaß dran haben, wenn uns kein Titel einfällt. Und dann nehmen wir immer das Team, wo es gerade scheiße läuft und sagen einfach immer Lakers in der Krise, Mavs in der Krise, Bucks in der Krise. Ja. Das ist unser Lieblings-Pod-Titel. Okay, da wir heute über so viele Themen reden, würde ich sagen, wir lassen es mal dabei. Schwere Gegner, es läuft nicht optimal, Verletzungen, Crunch-Time läuft scheiße. Ja. Abwarten, einfach die nächsten 2-3 Wochen, ob sich das Ganze wieder einpendelt. Das ist auf jeden Fall nichts Positives für Lukas eigentlich angedachte MVP-Agenda, die wir, glaube ich, alle im Kopf hatten.
Das stimmt. Ja, aber ein schwacher Start und starkes Finish ist ein besserer MVP-Case als starker Start und schwaches Finish.
Das kannst du auch auf andere Lebensbereiche anwenden, diesen Spruch, den du gerade gesagt hast.
Das kannst du auf viel anwenden, aber gerade beim MVP, und wir sehen es auch gerade bei Dennis und Franz, wir haben es selber am Anfang des Pods gesagt, wir haben gesagt, ey, Dennis hatte am Anfang der Saison einen All-Star-Case und jetzt nicht mehr und jetzt redet keiner drüber. Und bei Franz ist umgekehrt, am Anfang der Saison war er nicht so stark, jetzt spielt er wie ein All-Star und jeder sagt, oh Franz, jetzt muss er All-Star werden. Das Gleiche wird beim MVP passieren. Wenn Luca die letzten 3 Monate der Saison abreißt, dann ist er MVP.
Ja, da mache ich mal die Überleitung von MVP zu MVP-Kandidat-Favorit aktuell. Glaubst du, dass AD, also immer Jokic ist sicherlich aktuell der absolute Frontrunner, wenn es darum geht, aber hattest du Anthony Davis als MVP-Favoriten vor der Saison auf dem Schirm? Ich habe mir gerade auch nochmal die Zahlen angesehen und das sieht schon, also da kann man sehr, sehr leicht einen MVP-Case aufmachen für ihn, oder?
Kann man auf jeden Fall, sollte man auch und hängt dann tatsächlich am Anfang ein bisschen damit zusammen, dass JJ Redick jetzt da ist und seine große Agenda war ja, ich will, dass AD einfach mehr den Ball hat. Das funktioniert sehr gut bei den Lakers und dann muss man sagen, dass AD halt gerade auch abartig seinen Dreier trifft, was jetzt die letzten Jahre auch nicht unbedingt immer der Fall war. Und die zwei Faktoren, finde ich, tragen schon sehr dazu bei, dass er gerade, wie du ansprichst, krasse Zahlen hat. 31 Punkte im Schnitt, 11 Rebounds, 3,3 Stocks. Das ist schon eine Monster-Line. Also da kannst du nichts sagen. Die Lakers gewinnen auch, sind Nummer 4 in der Tabelle, haben ihre letzten 5 in Folge gewonnen. Das sieht schon sehr stabil aus gerade. Also ich bin bei dir, der in MVP verdient am meisten gerade Jokic, aber AD ist in der Conversation. Und das habe ich vor der Saison ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte es mir krass gewünscht für die Lakers, aber ich habe nicht gedacht, dass wir über AD als MVP reden, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht. Vor allem, dass er so aggressiv ist. Also der kommt 10,8 Mal an die Freiwurflinie. Ich habe das ja auch in L.A. live sehen. Also der ist wirklich ganz, ganz selten hat er mal noch diese Phasen, wo er wirklich nicht den Kontakt sucht und auch nicht den gegnerischen Big attackiert. Da ist AD einfach gerade eben eine Macht. JJ Redick, gut, dass du ihn angesprochen hast, der hat einfach krasses Lob verdient, denn die Lakers Offense läuft. Die haben die viertbeste Offense der Liga aktuell. Und klar, hattest du auf dem Roadtrip natürlich auch die ein oder andere Niederlage mit dabei und es wird sicherlich auch nochmal Momente geben, wo es dann nicht so optimal läuft. Aber wie das Ganze gecoacht ist, wie adjusted wird, dann auch zu sagen, hey, Dalton connects, ich gebe dir jetzt mal das Vertrauen für die Starting Five, der zahlt das zurück und trifft aktuell 40,4% from downtown bei 4,4 Dreier-Attempts. Dann auch mal einen D'Lo einfach eine Breitseite zu verpassen, was glaube ich gar nicht so leicht ist. Wenn du neuer Headcoach bist, du kommst zu den Lakers, wobei, keiner hat mehr Bock auf die D'Angelo Russell. Es ist wahrscheinlich relativ easy zu sagen, D'Lo, verpiss dich auf die Bank, Mann. Wir können ja auch, D'Lo gegen Jakob Poeltl traden, oder? Kannst du ja zu den Raptors sagen, hey,
warte, ich spiel kurz die Raptors, schlag mal vor.
Ja, also ich habe einen Vorschlag, ich hätte gerne Jakob Poeltl, ich würde euch gerne D'Lo anbieten.
Dude.
Hallo?
Ja, ist vorbei.
Dann schreibe ich nochmal eine Textnachricht, wie wär's mit Gabe Winston und Christian Woods? Oh Gott, ey.
Dann wirst du geblockt.
Aber du könntest zumindest, wenn du wirklich so richtig lächerlich, könntest du ja sagen, ja, Quickly ist doch aktuell bei euch verletzt. Ihr bräuchtet doch einen Point Guard, der das Team anführt. Alter. Ja, ganz ehrlich, ja, dann wirst du als GM auch sagen, hey, bitte, ruf mich nie wieder an,
Leute.
Genau. Dann wir beide wollten auf jeden Fall noch über hier Mr. Triple-Double reden aktuell, also LeBron James. Viertes, oder? 4 Triple-Double in Folge waren es jetzt.
4 in Folge, genau.
Ja, also auch Ich finde keine Worte mehr und keine Superlative. Da geht es bei mir eigentlich hauptsächlich darum, wie anpassungsfähig LeBron ist, also jetzt das zweite Jahr auch zu bestätigen, dass er den Dreier mit 43,1% trifft. Ich weiß nicht, woher das kommt. Der war nie ein großer Dreier-Schütze in seiner Karriere. Ich glaube, einmal bei den Miami Heat hatte er ein richtig gutes Jahr mit dabei. Aber auch hier für euch einmal die Zahlen. Der averaged gerade 23,3 Punkte bei 8,6 Rebounds und 9,2 Assists. Im Alter
und
von
43% Dreierquote.
Genau. Ja. Das ist, keine Ahnung. Hast du noch irgendwas zu LeBron zu sagen?
Ich habe eigentlich nur zu sagen, hört auf, ihn zu fragen, wann er aufhört. Das fuckt mich ab. Die ganzen Reporter, das bringt das gar nicht in seinen Kopf. Ich will, dass der 25 Jahre spielt. Ich will nicht, dass der überhaupt drüber nachdenkt. Weil
der
er hat
spielt
gesagt,
noch mit dem Enkelkind zusammen, dem Kind von Bronny.
Ich hoffe. Nee, hat er ja gesagt, I'm not gonna play till the wheels fall off. Also nicht, bis mein Körper komplett kaputt ist.
Ja.
Aber also im Moment, der ist ja immer noch ein Top-15-Spieler. Und das mit 40 Jahren. In fünf, sechs Wochen ist es soweit, dass er dann wirklich 40 ist. Und dann ist er immer noch ein Top-15-Spieler. Also sowas haben wir noch nie gesehen. Er spielt überragend, das macht Spaß. Genauso wie ich bei den anderen Teams aber immer so ein bisschen auf die Teams hingewiesen habe, die sie geschlagen haben. Das muss man hier vielleicht fairerweise auch machen bei den Lakers, um die Euphorie nicht zu hoch zu treiben. Also die letzten 5 Spiele, die man in Folge gewonnen hat, das war Philly, wo wir jetzt lang genug etabliert haben, die sind aktuell Trash. Die Raptors, die aktuell ein Tanking-Team sind. Die Grizzlies, die eine Menge Verletzungen haben. Die Spurs und die Pelicans, die auch komplett verletzt sind. Also man hat jetzt hier auch nicht wirklich gute Teams geschlagen. Trotzdem sind 5 Siege. Ich betone das immer wieder. Aber das kann natürlich sich wieder ein bisschen verändern, wenn du halt die stärkeren Teams auch in deiner Conference spielen musst und nicht so nur gegen die Bottom-Teams in beiden Conferences reingehst.
Ja, das stimmt. Man muss den Spielplan tatsächlich immer noch mit dazu erwähnen. Weißt du eigentlich, wer war denn der älteste Spieler bisher in der NBA? Also bevor er retired hat?
Ich schätze,
Vince Carter?
Nein. Oh, weiß ich gar nicht. Es ist immer entweder Robert Parrish, Kevin Willis oder Vince. Ich glaube Kevin Willis. Also es gibt irgend so einen, der hat in den 60ern oder so gespielt, der war 45, der war aber Player-Coach, der hat sich irgendwo mal eingewechselt, deswegen zählt der als Spieler. Den würde ich aber jetzt mal nicht zählen, weil der hat, glaube ich, nur einmal gespielt.
Ja.
Aber ich meine, es ist Kevin Willis mit 42 oder 43, kann das sein?
Ich schau gerade. Ja, Kevin Willis ist auf der 2.
Ja, und sag mal den drüber, das ist irgendein Player-Coach mit 50 oder so.
Ned Hickey.
Ja. Und, wie alt war der?
Ja, 45 Jahre und 363 Tage war
der. Genau, ja. Aber wie gesagt, der war Player-Coach und der hat sich, glaube ich, nur einmal eingewechselt. Das zählen wir nicht.
Das macht LeBron auch noch.
Das macht LeBron mit 50.
Ja, genau.
Safe.
Auf jeden Fall. Das wäre so.
Wie alt war Kevin Willis? War der 42?
Der war sogar wesentlich älter. 44 und 224 Tage. Genau.
Wow, okay, das ist eine Ansage.
Dann Robert Parrish, dann Vince Carter, dann Haslam.
Stimmt.
Und dann Mutombo. Genau.
Okay.
Das waren die ältesten Spieler. Da ist LeBron auf jeden Fall schon noch ein bisschen. John Stockton hat auch gespielt, bis der 41 und 35 Tage war.
Der hat das Utah Jazz-Team gesehen, hat gesagt, hier bleibe ich für immer.
Ja, aber die kamen halt alle später in die Liga als LeBron, oder? Also John Stockton war noch nicht mit 8.
Achso, ja klar, ja, die waren alle im College.
Ja.
Kevin Willis, ja, Vince war sogar auch mehr als ein Jahr im College.
Mhm.
Parrish war safe auch am College, klar, das war gar nicht die Zeit für Highschooler.
John Stockton hat seine Karriere erst mit 22 begonnen. Also
ja,
von dem,
dann war der 4 Jahre am College.
Ja.
Ja, also LeBron, die Legacy wächst jeden Tag, habe ich das Gefühl. Dass du wirklich mittlerweile zurückgehen kannst und Clips siehst aus einer NBA, die eine völlig andere ist, spielweise technisch. Und da war LeBron schon dabei. Und dann dominiert er diese ganzen 2010er. Und jetzt ist er in den 2020ern und ist immer noch ein Top-15-Spieler. Das ist schon unfassbar. Die Longevity, ja, die wird alles zerstören.
Vor allen Dingen, das ist krass. Ich finde, sein Status steigt gerade, ohne dass überhaupt jemand über den Ring aktuell redet. Es redet niemand über irgendwie, braucht LeBron noch einen Ring? Es ist klar, natürlich wissen wir alle, dass es nochmal krass wäre, aber es ist irgendwie gerade nicht so dieses Thema, wie es letztes Jahr mal war.
Ja, ich glaube aber, das hat damit zu tun, dass jeder weiß, die Lakers gewinnen den Ring einfach nicht. Und das jetzt ja. schon seit ein paar Jahren. Also sorry Lakers, aber ihr stützt eine Menge von eurer Offense immer noch auf Dalton Connect, das bei ihm gut läuft. Den will ich auch einmal erwähnen. Der hatte neulich nämlich 27 Punkte. Mhm. War eine absolute Maschine. Auch bei ihm haben wir gesagt, ey, geiler Pick für die Lakers und bisher funktioniert das voll gut. Wir sehen eine Menge junge Energie auch durch Max Christie auf dem Feld, der zwar offensiv dir wenig bringt, aber der dir einfach geile Defense bringt. Ihn mag ich sehr, sehr gerne. Und
Cam Reddish sieht aktuell auch wieder ganz gut aus.
Ja, Cam Reddish ist halt immer so ein bisschen Hit and Miss oder genau. Up and Down. Also der kann jetzt ein paar Spiele gut aussehen und dann irgendwann fragen sich Lakers-Fans wieder, warum ist der bei uns auf dem Feld? Ja. Der bringt uns gar nichts. Ja,
Wollen wir über Gabe Vincent reden?
Nein.
2,9 Punkte in 18 Minuten.
Ey. Das ist der All-Time Steal irgendwie.
Trade-Bust.
Wurde der getradet? Das war eine Free-Agent-Situation. Die ja, Heat konnten den nicht mehr zahlen.
Noch schlimmer, Geld verbrannt.
Ja, Geld verbrannt. Und die Heat, da siehst du halt wieder Spoelstra und das Heat-System. Ne? Der sah bei den Heat aus wie ein richtiger Starter. Mhm. Und dann kommt er zu den Lakers und er bringt dir gar nichts. Ja, aber ganz kurz noch, was läuft bei den Lakers super gut? Sie kommen extrem krass an die Freiwurflinie. Also sie sind Nummer 1 in Freiwürfe Attempts und in Freiwürfe Made. Sie passen sehr, sehr gut auf den Ball auf, sind da Platz 5. Sie foulen selber so gut wie gar nicht. Jetzt werden viele aufschreien und sagen, ja, weil die Refs immer auf der Seite der Lakers sind. Möglicherweise, aber trotzdem, die Stats lügen halt nicht. Also Nummer 3 in Fouls. Nummer 7 in der Field Goal Efficiency. Auch da muss ich sagen, Props dafür oder Field Goals Made, weiß ich gerade nicht. Und ihr Dreier ist auch oberes Liga-Drittel. Also die Offense, die Offense ist sehr gut, ist eine Top-5-Offense in der Liga. In der Defense hapert es halt. Und das ist schon bitter, weil obwohl du AD hast und so Leute wie Max Christie zum Beispiel oder Cam Reddish, trotzdem ist deine Defense nicht gut. Das ist halt schon ein Problem irgendwie.
Ja, die bräuchten einen Jakob Pöltl und einen perimeterstarken Playmaker mit guter Defense, einen guten Point-of-Attack-Defender, dann...
Ja gut, die bräuchten ein Championship-Team, dann wären sie ein Championship-Team.
Ja, nee, es ist nicht
also
machbar.
Das sind schon zwei Riesenfaktoren, du kriegst ja nicht mal Pöltl. Wir haben ja gerade das Trade-Szenario durchgesprochen.
Nee, da müsstest du wahrscheinlich wirklich zwei First-Rounder reinpacken und... Das wäre schon, nee.
Also wenn Gobert 4 First-Rounder wert ist, dann ist Pöltl vielleicht 1,5 wert oder 2. Ja. Ey, vielleicht kannst du die Lakers da irgendwie reinquatschen, weil ja, die brauchen so einen Spieler, 100%.
Das stimmt. So, ihr denkt, wir sind schon fertig. Nein, sind wir noch nicht. Die Rockets-Fans Leute. Schon seit 1,5 Stunden. Ey, Leute, wenn ihr rausgeht aus dem Pott und redet jetzt nicht über Şengün und über Thompson und über Easton, dann müssen wir euch leider deabonnieren. Nein, wir reden jetzt auch noch über die Houston Rockets und dann weiß ich nicht, ob wir nicht noch irgendwas haben.
Ja, wir hatten eigentlich noch voll die Spieler vorbereitet.
Ey, das schieben
wir
auf nächste
so,
Woche, hör auf.
Ja,
ey.
Wir haben sie auch schon so ein bisschen gehabt, weil wir hatten Grady Dick, wir hatten Jared McCain. Wir haben auch schon ein bisschen richtig. Geredet. Also, ja. Rockets, Nummer 4 in der Tabelle, Nummer 11 in der Offense, Nummer 3 in der Defense. Geil. Und Nummer 5 Net
Rating. Geil, fertig. Ciao, Leute, das
Nein,
war's.
Ich hatte das so untereinander geschrieben und da siehst du, dass ich das spät nachts geschrieben habe, weil ich hatte Nummer 4 Tabelle, Nummer 11 Offense.
Ich kenne das.
Pass auf, Nummer 3 Defense und dann habe ich Nummer 5 Rockets geschrieben. Ja. Und ich habe dauernd überlegt, was zur Hölle meine ich denn da? Und ich schätze, es ist Net Rating. Also ja, um es kurz zu machen, auch die Rockets kommen hart über ihre Defense. Und die Rockets, ich meine, die sind ein Lieblingsteam von uns, glaube ich, spätestens seit dem Sommer. Wenn nicht schon seit letzter Saison. Und was wir beide, glaube ich, immer wieder betonen ist, die sind halt einfach so fucking tief. Mhm. Also die haben halt wirklich 10 Spieler, 12 Spieler, die du spielen kannst. Ich habe mal einen interessanten Stat, bin ich zufällig gestern drüber gestolpert, als ich Research gemacht habe. Und zwar haben die 7 Spieler in ihrem Team, die aktuell über 11 Punkte im Schnitt machen.
Ja.
Jetzt vergleichen wir das mit anderen Teams. Die Celtics, die als tiefes Team gelten oder zumindest als Team mit einer Menge Waffen, 5 solcher Spieler. Die Cavs, 5 solcher Spieler. Die OK City Thunder, die das tiefste Team der NBA sind, haben 4 Spieler, die über 11 scoren. Die Warriors nur 4 und die Magic nur 4. Und die Rockets halt 7. Und das zeigt mir einfach, dass jede Nacht kann jemand anderes übernehmen. Jede Nacht ja, hast du andere Topscorer und es zeigt einfach diese unglaubliche Tiefe im Scoring. Ich feiere dieses Rockets-Team so krass. Ich gucke die eigentlich so gut wie bei jedem Spiel.
Das ist, also auch die Minutenverteilung ist wirklich verrückt. Das habe ich selten gesehen. Also das sind insgesamt 7 Spieler, also auch die 7 Spieler, die über 10 scoren, die über 20 Minuten bekommen.
Über 11.
Genau.
Sorry, weil das wichtig ist, weil manche scoren auch über 10 in den anderen Teams.
Genau, richtig. Es wird super viel durchrotiert. Ime Udoka schaut dann auch, wer funktioniert ganz gut. Ich denke mir, bei dem einen oder anderen Closing-Lineup könnte Ime Udoka vielleicht noch eine bessere Entscheidung treffen. Aktuell, also ich bin mit vielen Rockets-Fans im Austausch. Ich weiß, ihr liebt Terry Eason und Amen Thompson.
Oh Mann.
Und ich kann es auch wirklich nachvollziehen. Also Amen Thompson ist, Björn und ich, wir haben letzte Woche, glaube ich, über die krassesten Athleten geredet, wenn es auch so um den Bounce geht. Wir haben Jalen Green und Ja Morant und Edwards waren so unsere. Aber ey, habt ihr bitte, was hat ein Amen Thompson für eine Beschleunigung? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Wahnsinn. Einen Clip gesehen habt. Ey, der Typ, das sieht aus, als wenn der Clip beschleunigt wurde. Dieser Typ im Fastbreak, auch wenn der zum Drive geht, das ist insane. Ich muss auch echt sagen, die machen mir alle super viel Spaß. Fred VanVleet hatte am Anfang ein paar Spiele mit dabei, der hat mir gar nicht gefallen. Da hätte ich mir gewünscht, dass Ime Udoka Reed Shepard ein bisschen mehr Minuten gegeben hätte. Reed Shepard, es tut mir super leid für ihn. Ne? Er geht gerade komplett unter. Er bekommt zwar seine 11,9 Minuten, aber ich habe es fast jedem gesagt, ihr werdet sehen, wo soll der spielen. Mhm. Ey, wir reden hier über Jalen Green, Şengün. Übrigens, krass, Şengün hat, finde ich, defensiv voll den Leap gemacht, also viel, viel besser in der Defense geworden. Fred VanVleet, Dylan Brooks, Terry Eason, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Cam Whitmore, Jock Landale, Aaron Holiday und dann kommt irgendwann Reed Shepard. Und dann gibt's auch noch Steven Adams. Ey, also Reed Shepard ist einfach, der ist im falschen Team gelandet.
Falsches Team, ja, ist voll bitter. Ich verstehe auch nicht
den Magic.
Ja,
die ihn verstecken Rockets können ein bisschen defensiv, wobei er defensiv jetzt auch gar nicht so schlecht ist von den Händen her, aber er ist unglaublich anders.
Aber er ist klein.
Genau, er ist klein.
Ja, aber du hättest wirklich, wenn du die Rockets wärst, du hättest echt lange überlegen können eigentlich, ey, sag mal Leute, sollen wir diesen Pick nicht einfach traden, weil was wollen wir mit Reed Shepard? Der entwickelt sich nicht bei uns, der hat selber dann dadurch irgendwann kein Trade-Value. Vielleicht wissen sie jetzt schon, ich meine, wir wissen die Second Apron, dieses neue Cap-Space-Thema, dass das richtig hart wird für Teams, vor allem auch viele Spieler zusammenzuhalten, selbst wenn du sie selber gedraftet hast. Vielleicht wissen die jetzt schon, ey, wir können ein paar von den Jungs sowieso nicht behalten, wir müssen die in 2-3 Jahren abgeben und dann ist Reed Shepard halt der nächste in Line und dann haben wir den schon. Aber also ich bin total bei dir im Moment. Der kann einem eigentlich leid tun, weil das ist ein guter Spieler, aber der kann sich halt überhaupt nicht beweisen bei dem Team. Ne? Es gibt einfach zu viel Konkurrenz auf den Positionen, aber ja, du hast zum Glück jetzt auch alle aufgezählt, du hast einmal das ganze Team aufgezählt und das muss man auch. Also du kannst 1 bis 12 aufzählen, jeder von denen macht Bock. Vor allem diese Tight 7, 8, die meisten Minuten gehen, das ist so ein Fun-Team. Die haben auch so viele unterschiedliche Playstile, weil du hast so dieses typische Jalen Green, Low Efficiency, High Scoring Shooting Guard. Und dann hast du aber halt auch und Fred VanVleet, der auch sehr viel Isolation und Point Guard Scoring dir halt bringt. Und dann hast du aber einfach so ein Centerpiece wie Şengün, der halt die Offensive eher lenkt wie ein Jokic oder ein Sabonis. Und das macht einfach so Spaß, dass die nicht immer nur auf diese Isolations angewiesen sind, sondern auch, halt auch sehr, sehr viel den Ball laufen lassen und vor allem Şengün immer am High-Post agiert, genauso wie wir das von Jokic kennen. Und dann haben die halt so viele Athleten, die einfach nur zum Korb cutten müssen und Şengün findet die. Das finde ich so geil im Basketball, den die spielen.
Dann möchte ich auf jeden Fall noch Dylan Brooks lobend hervorheben, weil ich auch immer sehr auf ihn draufgegangen bin, wenn er Scheiße gebaut hat und gemeckert hat. Ich finde es super unauffällig, spielt seinen Stil runter, trifft den Dreier mit 39,5%. Er ist gerade mit Aaron Holiday und Jock Landale, aber die nehmen nicht das Volumen von Dylan Brooks. Also man kann ja nicht sagen, er ist aktuell der beste Dreierschütze. Und bei 5,1 Dreier-Attempts, 39,5%, das musst du erstmal machen. Und dann auch noch mit der Defense, der steht nicht umsonst bei einem Plus-Minus von plus 9,8 bei den Houston Rockets. Eason und Amen Thompson, ich sag euch ganz ehrlich, es gibt manche Spiele, wo ich mir denke, hey, pack die beiden rein und pack Jabari Smith Jr. raus. Und ja, bei Jalen Green ist es halt immer so, wenn der mal seine Effizienz steigern könnte, der steht halt bei unter 40% aus dem Feld und 32,8% von draußen. Er ist aber halt trotz allem auch wichtig für das Offensivspiel. Aber das ist halt immer noch sehr, sehr, ja, alles sehr, sehr wackelig von den Quoten her. Ja, Şengün ist jetzt, ja, wobei bei Şengün, ich weiß nicht, ob Şengün das noch schafft, dass der den Dreier noch konstanter trifft, so auf, er ist nicht auf Jokic-Level, Jokic-Level ist schon, Jokic trifft in der Saison über, ich glaube, über 50%, oder, trifft er aktuell von draußen.
Sein Dreier? Also ja, auf jeden Fall hohe 40er, ich weiß nicht, ob sogar über 50, ich schaue schnell nach für uns.
Ja, genau. Ja, aber Şengün ist einfach, Şengün hat halt noch ein unglaubliches Ceiling. Er trifft 55%, gell?
56%.
Dreier. Ja,
averaged ein 30 Punkte Triple-Double und schießt 56% Dreier und 56 aus dem Feld. Also, ey, du kannst den MVP jetzt schon in seinen Briefkasten nach Serbien transportieren, wirklich.
Das ist. Man muss einfach bei Jokic auch ehrlich sein. Wir haben in irgendeinem Pod auch schon drüber geredet, dass wenn du 3 MVPs hast, dann musst du beim 4. so exorbitant besser sein. Oder Und das ist ja einfach gerade eben nochmal.
Genau.
Also das, was er da gerade eben macht, das ist historisch gut. Şengün ist trotzdem, ich finde so Baby Şengün, Baby Sabonis immer einen coolen Nickname, weil er so von der Art und Weise, wie er das Spiel
Er ist genau der Mix. Na, genau, er ist genau richtig. Der Mix aus Sabonis und Jokic, finde ich.
Und er ist ein bisschen athletischer als beide, finde ich. Ja. Also hat auch diese Woche wieder einen starken Dunk gezogen. Haben wir noch irgendjemanden vergessen? Ja, Amen Thompson ist halt einfach defensiv der Wahnsinn. Rebounding, den Druck, den er auf den Korb ausübt. Also das Team ist overperformed, aber ich habe nicht gedacht, dass sie so stark sind. Also, dass die Defense vor allem so gut aussieht. Weil offensiv gibt es ja jetzt auch ein paar Spiele, wo man ehrlich sein muss. Also das spielen die Rockets jetzt nicht den Creme de la Creme Basketball und kommen mit 50, 40, 90 ums Eck, sondern eher mit 40, 30, 70.
Genau.
Und gewinnen die Spiele aber dann trotz allem über ihre Defense.
Ja, und also Defense ist einmal der Stichpunkt. Und dann die große Stärke von ihnen ist, sie sind das beste offensive Rebound-Team der NBA. Mhm. Und dadurch sind sie auch das Team mit den meisten Field-Goal-Attempts, weil sie halt immer wieder den Ball bekommen für neue Angriffe, ständig neue Ballbesitze, immer wieder die Chance zu scoren. Das heißt, auch wenn sie auf einer niedrigeren Effizienz scoren wie vielleicht andere Top-Teams, dadurch, dass sie immer wieder bei den Rebounds zugreifen und in der Offense und dadurch neue Ballbesitze generieren, ist es gar nicht so schlimm, fällt es gar nicht so sehr ins Gewicht, dass sie nicht so effizient sind. Aber ich gebe dir recht, also Shooting ist auf jeden Fall ein Problem. Sie sind dafür aber in den Zweiern wahnsinnig stabil. Also ihr Dreier-Shooting ist nicht gut, aber ihre Zweier sind halt sehr, sehr gut. Ich könnte über dieses Team einfach, das ist nicht mal so ein Team, was ich so analytisch die ganze Zeit auseinandernehmen will, sondern das ist einfach mein Favorite League Pass Team. Also wenn die Rockets gegen irgendwen spielen, ich schalte immer rein. Ich sage immer, ja, komm, fuck it, ich gucke 10 Minuten mindestens jetzt Rockets. Einfach, weil es so Bock macht, die zu gucken.
Ja, die spielen jetzt als nächstes gegen die Pacers. Dann spielen die Back-to-Back gegen die Blazers.
Geil.
Blazers auch. Blazers übrigens, Shaden Sharp, einmal nur ganz kurz Erwähnung. Cool, coole Entwicklung, spielt eine tolle Saison, dann geht's gegen die Timberwolves, dann die Sixers, das ist ein easy win, also für die Rockets, es ist auch spannend, weil da natürlich auch einfach, ich glaube auch Ime Udoka hat noch nicht so die perfekte Rotation rausgefunden, weil je nach Matchup halt einfach ein Amen Thompson besser passt, dann ist einfach mal auch Cam Whitmore ist auch jemand, der von den Zahlen her überhaupt nicht gut aussieht, aber auch bei dem denke ich mir, der bringt so viel Talent mit. Und Björn hat vorhin einen guten Punkt angesprochen. Dieses Team kann nicht alle halten. Dieses Team kann nicht alle zahlen. Du wirst dich irgendwann von dem einen oder anderen trennen müssen. Es führt einfach keinen Weg. Zum Beispiel jetzt musst du dann irgendwann mal die Entscheidung treffen mit Fred VanVleet. Machst du mit dem jetzt weiter? Ey, der hat einen.
Nee, machst du nicht. Der hat einen abartig hohen Vertrag.
40 Millionen oder so verdient,
40 Millionen, genau. Nee, du machst nicht weiter mit dem. Weil du hast so viel junges Talent, auf Guard hinter dem kommen. Warum solltest du 40 Millionen für Fred VanVleet ausgeben?
Wem gibst du die Rolle? Versuchst du Reed Shepard aufzubauen oder sagst du, ey, lass mal Amen Thompson probieren?
Das ist eine Nummer zu groß für Reed Shepard. Ich sag, du setzt viel mehr auf Thomas. Amen Thompson und Jalen Green. Auf die beiden setzt du.
Ja. Gut, Rockets. Wir sind gespannt, auch da, weil wir es bei den anderen gemacht haben, müssen wir auch hier fair sein. Die Gegner waren jetzt nicht immer die krassesten. Also da waren auch schon die Bulls mit dabei. Die Clippers hat man zweimal gespielt. Clippers sind
Clippers sind okay.
Genau. Ja. Wizards, Pistons, Spurs, Knicks gegen die Thunder und Warriors hat man verloren. Mavs, Spurs, Grizzlies, Hornets. Also es war jetzt nicht der Spielplan, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie komplett. Heute Nacht hätte man auch gewinnen können gegen die Bucks. Auch das war ein super enges Spiel. Also jetzt spielt man gegen die Pacers back-to-back gegen die Blazers. Ich glaube, die Rockets werden da erstmal oben bleiben bei der Spielplan, wenn ich jetzt so durchgehe, jetzt in den nächsten Wochen nicht ultimativ hart wird, wo man sagt, okay, da könnte es mal wirklich bergab gehen.
Ich habe noch ein Thema, weil wir es auch am Anfang angerissen haben, deswegen sollten wir jetzt kurz der Vollständigkeit halber es fertig machen. Wir haben gesagt, Spieler mit starken Start oder Überraschungen. Wir haben über Grady Dick geredet, über Jared McCain. Lass noch einmal kurz den Dyson Daniel Case am Ende zu machen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, Dyson Daniels gerade sehr auf dem Weg zum Defensive Player of the Year. Wäre geil. Als Guard immer unglaublich schwer, als Wing Defender unglaublich schwer. Es ist aber nicht nur seine Defense, wo er wirklich die Liga in Steals anführt, 3 Spiele hintereinander, 6 Steals hatte, was absurd ist. Der Typ hat sich gesteigert von 6 Punkten im Schnitt auf 15 Punkte im Schnitt, bekommt halt viel mehr Minuten, viel mehr Vertrauen jetzt bei Atlanta und hat sich wirklich zu einem absolut soliden Two-Way-Player, Two-Way-Starter in der NBA hochgespielt. Und ich glaube, es war wirklich eine Situation von einfach, der hatte in New Orleans auch keinen Platz. Weil da war Trey Murphy, da war Herb Jones, da war CJ McCollum, da war nicht wirklich der Platz für ihn, dass er viel auf dem Feld ist. Und seine Offensive war auch sehr limitiert, muss man auch sagen, vor allem sein Dreier. Der ist leider immer noch schlecht, aber abgesehen vom Dreier, er ist wirklich, wirklich stabil bei den Hawks.
Ja. Er ist aktuell für mich mit der talentierteste Defender in der Liga und ich glaube mittlerweile, das ist Wahnsinn, dass man das über einen Hawks-Spieler sagt. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, er könnte, wenn er das so konstant durchzieht, könnte er eventuell der nächste Guard sein. Es ist immer schwierig, weil Draymond spielt defensiv eine Wahnsinnssaison, vor allem wenn es so um die Kommunikation, um Leadership geht. Wemby ist natürlich auch immer vorne mit dabei, Gobert sicherlich auch. Aber Dyson Daniels ist gerade, ich würde schon sagen, Frontrunner, so wie der spielt, so wie der verteidigt.
Jetzt gerade, ja.
Ja, also der. Was bei Dyson Daniels so beeindruckend ist, der hat so schnelle Füße und so gute Hände, ihr müsst mal aufpassen, der breschert ab der Mittellinie den Ballführer. Und hat auch, er kann es auch, weil selbst wenn das ein guter Driver ist, der ist so gut im Recovern und im Backpedaling, der hat Beine, das ist wirklich ein Genuss, der hat schnelle Hände, sobald der auch nur irgendwie erahnt, dass er die Möglichkeit hat, reinzugehen und einen Steal zu fabrizieren, generieren, zu holen. Yeah. Jetzt mein Vokabular hat sich gerade eben komplett verabschiedet.
Aber du kannst alles drei sagen, oder? Was hast du gesagt? Steals generieren, fabrizieren?
Fabrizieren, holen, genau.
Ja, das sind alles drei richtig.
Genau, da ist er einfach, da ist er super, super stark. Er ist auch Offball so gut. Er erkennt Passing Lanes, er geht da rein, er ist super schnell, wenn es um diese ersten 2, 3 Schritte geht, die du dann auch eben brauchst, um die Hände reinzubekommen. Ja, also bei den Hawks, ich bin immer sehr, sehr pessimistisch bei den Hawks und das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsteam, aber Dyson Daniels, da habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spieler bekommen in diesem DeJounte Murray Trade. Und Björn hat es schon gesagt, also bei den Pelicans, Dyson Daniels, ob er da sich so entwickelt hätte, ich weiß es nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Es gab den Platz nicht wirklich für ihn und jetzt, er ist das, was DeJounte Murray sein sollte bei den Hawks. Also er spielt diese Defense gerade und zusammen dann mit Jalen Johnson, DeAndre Hunter, Risashe, Okongwu und Capella unterm Korb, da haben die wirklich halt ein sehr, sehr starkes defensives Lineup rundherum um Trey, um den so ein bisschen zu verstecken. Und meine Frage ist echt, ob die jetzt sich diese Saison angucken und irgendwann sagen, ey, weißt du was, wir bauen einfach nicht mehr auf Trey, wir bauen jetzt auf dieses andere Team, was ja eine völlig andere DNA hat. Also dieses Hawks-Team, was da jetzt gerade steht, das sollte eigentlich, abgesehen von Trae Young, hätte das eigentlich eine Identität von den Magic. Weißt du, wo du sagst in der Offensive, okay, ist ein bisschen holprig, mal gucken, wer da unsere Leader sind, aber defensiv sind wir eins der unangenehmsten Teams der ganzen NBA. So sehe ich ehrlich gesagt gerade die Hawks, aber du hast halt immer noch Trae Young, der hilft dir eine Menge in der Offense. Ich will nicht davon wegnehmen, dass Trae dir immer 30 Punkte, 15 Assists geben kann in jedem Spiel. Gestern Nacht hat er 19 Assists gegeben, hat aber nur 7 Punkte gemacht, war ein ganz merkwürdiges Spiel von ihm. Hat auch komisch in der Crunch-Time gespielt, hat mir gar nicht gefallen. Aber ja, diese Mannschaft wird spannend sein zu sehen, in welche Richtung die gehen wollen. Weil wenn das von Dyson Daniels, wenn diese Form einigermaßen gehalten wird, dann ist eigentlich die Zukunft Jalen Johnson, Dyson und Risacher.
Ja.
Ja, und nicht mehr Trae Young. So leid es mir tut.
Ich hab einen anderen Masterplan. Und zwar, ich bin bei den Orlando Magic.
Komm jetzt nicht wieder mit D'Lo.
Nein, pass auf. Ich lasse jetzt die Hawks Dyson Daniels 2-3 Jahre entwickeln und dann hole ich mir den als Magic GM. Dann sage ich danke.
Hier. Ja, bestimmt.
Der komplettiert dann quasi unsere Defense, an der keiner mehr vorbeikommt. Nee, dafür
Alter,
ist Dyson
Daniels. Der und Suggs zusammen im Backcourt.
Alter, bist du.
Das ist das neue White Holiday.
Ja, aber weißt du, was das Problem wäre, Alter? Da würden die Backsteine durch die Gegend fliegen. Da ist Daniels 28,6% und Jalen Suggs ist, glaube ich, auch gerade unter 30%. Und keiner von den beiden ist gut genug, um der primäre Ballhändler zu sein. Also,
ja.
Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Trae Young ist mit die spannendste Personalie, wenn es so um diese oberste Kategorie geht. Spieler, die eventuell getradet werden könnten. Denn, Trae Young steht aktuell bei unter 40% aus dem Feld. Er ist ein super Playmaker. Das kannst du ihm nicht wegnehmen. Er hat 11,6 Assists. Wahrscheinlich ist er damit aktuell sogar Assist-Leader in der... Oder ist es Jokic? Ja, wahrscheinlich. Jokic ist überall Leader. Ey, ganz ehrlich.
Jokic hat 11,7 Assists.
Ja, okay.
Ich guck mal schnell nach bei Assists per Game. Warte, gib mir eine Sekunde. Ja, Jokic führt an und dahinter ist Trae. Also 11,7 zu 11,6. Also da ist wirklich, und dann ist ein ziemlicher Drop-off an die Nummer 3. Das ist ein 40-jähriger LeBron übrigens.
Ja.
Also die NBA ist schon verrückt.
Das ist die NBA. Das ist eigentlich übrigens auch ein geiler Titel. Die NBA ist verrückt.
Ja. Wir müssen mal gucken gleich, was wir machen als Titel. Wir haben so viele Themen besprochen. Verdammt, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast. Ach so, ja, das können wir fürs nächste Mal, können wir das ein bisschen als Thema teasern, weil ich mal die Frage in den Raum stellen würde, welches Team will gerne Trae Young?
Keins.
Und das ist crazy, oder? Weil wir reden hier von einem Point Guard, der die Liga fast in Assists anführt, der dir 30 Punkte in jedem Spiel im Schlaf geben kann. Kein einziges Team, glaube ich, in der NBA möchte Trae Young.
Ja.
Das ist total krass.
Das ist einfach das falsche Skillset in einem, oder das ist ein Skillset im falschen Körper. Vielleicht kann man es so formulieren.
Ja.
Das ist einfach, du wirst mit Trae Young super.
Das ist einfach die Größe und die defensive Schwäche, meinst du?
Ja, das ist es. Und dann hat Trae Young leider offensiv einfach auch abgebaut. Also du kannst jetzt auch, Trae Young gibt dir nicht mehr jeden Abend 30. Der steht bei 22,6, unter 40% aus dem Feld. Es ist,
aber jetzt in dieser Saison, also die letzten 2 Jahre immer 26 im Schnitt. Ich würde sagen, so jemand gibt dir schon 30. Nee, aber ich würde sagen, jemand, der 26 im Schnitt macht, da kann ich sagen, der kann mir auch jeden Abend 30 geben.
Macht Jokic in der Halbzeit.
Das stimmt.
Ja,
aber Trae, ey, das ist super spannend. Ja, vielleicht ist die Größe und die Defense, vielleicht ist der Vertrag, der natürlich unglaublich hoch ist. Aber ich denke mir, ey, das ist ein 26-jähriger Typ in seiner Prime. Meine Stimme verabschiedet sich leider langsam, Leute, aber wir sind auch gleich durch. Das ist schon heftig, dass den wahrscheinlich niemand in der NBA haben will. Und ich würde noch hinzufügen, dass Trae sieht in den Stats her immer sehr, sehr gut aus. Und es gibt auch immer mal Highlights, wo er einen Game-Winner trifft. Aber guckt euch wirklich mal Crunch-Times an von Atlanta. Das ist nicht immer schön. Und auch gestern, ey, der wurde ein paar Mal gedoppelt. Daraus resultiert dann halt gar nichts. Also der ist halt auch so klein, du kannst ihn sehr bullien. Er ist eine schwierige Personalie.
Der wird schon auch gejagt, der wird ja auch gepickt, also ist ja klar.
Ja,
will
ja
nicht
das
gegen Dyson
Daniels
stehen, ich will ja gegen Trae Young stehen. Also auf Dyson habe ich gar keinen Bock, ich will andauernd nur den Switch auf Trae bekommen und den kriegst halt auch nicht versteckt.
Ja, wobei ich heute Nacht eine Situation beobachtet habe und das passiert oft, das kennst du bestimmt auch. Du siehst, dass ein Spieler eigentlich schon ein Mismatch hat. Und dann kommt trotzdem der Pick und der switcht sich auf einen stärkeren Defender. Das war gestern gegen die Rockets. da hat jemand, wurde geswitcht, der hatte Jalen Green vor sich und ich dachte so, ja, okay, cool. Und dann kommt der Pick und dann wird auf Dylan Brooks geswitcht. Mhm. Und dann dachte ich mir, hä, das ist doch nicht der Switch, den du haben willst. Warum habt ihr das überhaupt geswitcht?
Ja.
Ja, das ist manchmal, glaube ich, einfach so ein Automatismus, so, ja, ja, ich muss jetzt einen Pick stellen, damit wir irgendwas machen.
Wir können ja trotz allem dieses Thema mal festhalten, dass wir gemeinsam mal schauen, ob wir Trey zu irgendeinem Team kriegen, in irgendeinem Case, wo wir sagen, da könnte es möglicherweise funktionieren. Aber ich weiß jetzt schon eins, er ist nicht die Number One Option in diesem Team. Das kann und darf er. Darf er wahrscheinlich nicht sein. Auch ein spannendes Thema, ja.
Ich habe jetzt schon den Folgentitel für nächste Woche, Trey's Trade-Tragödie.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, bitte direkt aufschreiben.
Oder,
weil das
oder tragische Trade-Trades. Das ist eigentlich geiler, tragische Trade-Trades.
Tragische Trade-Trade. Alter, jetzt kommt der hier noch mit dem Zungenbrecher. Triple.
Naja, komm, ich schreib's auf. Dann haben wir's.
Okay, Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben versucht, heute alles irgendwie mit reinzubekommen. Ich zähle jetzt nicht nochmal alles auf, über was wir geredet haben. Ich kann euch einfach nur sagen, möchtet ihr noch mehr Content haben, ihr könnt uns damit unterstützen und supporten am Wochenende. Wir haben dort 1400 Patronen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Es hilft uns natürlich auch finanziell. Wir machen da immer eine schöne Folge für euch. Ihr könnt eure Fragen reinballern. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Und genau, patreon.com/das5.viertel. Ansonsten jetzt heute haben wir euch mal im Mainpod mal wieder eine Stunde. Fast 50 genau gegönnt.
Das ist crazy.
Also, das passiert jetzt auch nicht jede Woche. Aber wir hatten heute auch Bock. Man hat auch, glaube ich, gemerkt, wir beide hatten heute auch so Redebedarf einfach mal über ganz, ganz viele Themen zu sprechen. Genau. Ansonsten sind wir mal gespannt. Ich freue mich vor allem jetzt auf das Duell Cavs gegen Celtics. Ich bin so gespannt, ob die Cavs ihren Streak aufrechterhalten können. Ich würde es mir irgendwie wünschen. Aber mal gucken, vielleicht schaffen die Boston Celtics das ja auch, das ganze Ding zu beenden. Die haben übrigens gegen die, wo wir vorhin drüber geredet haben, die haben gegen die Hawks verloren ohne Trae Young. Das hat in den Celtics auch nicht passieren.
Und das war eben spannend, weil da das erste Mal diese Gespräche aufgekommen sind, so warte mal, sind die Hawks vielleicht die Zukunft besser ohne Trae? Weil das sah schon ziemlich geil aus, weil da war Risa-Shay dann mit drauf und die waren richtig groß, konnten gut verteidigen. Das war ein spannendes Thema, ja.
Da steht der Titel ja für heute, Mavs besser ohne Luca, Fragezeichen, Hawks besser ohne Trey, Fragezeichen. Und dann sind wir, wir schauen mal, wie wir das ganze Ding nennen. Freunde, das war's von uns. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns Patronen am Wochenende und ansonsten an alle anderen wieder nächste Woche. Das war's von uns. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.